Ich komme zur Linux-Tage 2016, es ist schon wieder Sonntagnachmittag. Ich begrüße Sie zur Session Shell. Es geht also hier nicht um irgendeinen großen Mineralölkonzern, es geht hier um die wohl schnellste Interaktionsmöglichkeit mit dem Betriebssystem zum Starten von Programmen, von Dämonen und so weiter. Und wir haben hier mit dem Holger Trapp vom Universitätsrechenzentrum und der Universitätsbibliothek Chemnitz einen echten Experten, der damit aufgewachsen ist und hier ein bisschen demonstrieren will, wie man damit wirklich schnell und effizient arbeiten kann. Bitte schön.
Dankeschön. Ja, der Björn hat es schon gesagt, ich bin also ein bisschen von vorgestern quasi. Ich habe also mit diesen Kommandozeilen tatsächlich das Laufen gelernt auf den Systemen. Also ich habe mal angefangen, irgendwann so Anfang der 80er Jahre mich mit Computern zu beschäftigen. Da war CPM auf den Maschinenmode. Da hatte man auch so eine Kommandozeile mit irgendwelchen ganz kryptischen oder weniger kryptischen Kommandos. Und ich glaube, so 1987 habe ich dann angefangen, mich mit Unix zu beschäftigen. Da war von Linux ja noch keine Rede, da gab es das ja in dem Sinne noch gar nicht. Aber da haben wir halt schon mit Shells und ähnlichen Dingen hantiert. Und es ist sicherlich nicht so, dass wir einfach nicht gemerkt hätten, dass die grafischen Oberflächen des Weges gekommen sind. Die gab es eben damals dort auf manchen Maschinen noch nicht, sondern wir haben das schon mitgeschnitten. Aber das Problem ist, man kann, wenn man sich also diese Kommandozeilenschnittstelle erhält oder faktisch sich da einarbeitet, durchaus eine ganze Menge lustiger oder interessanter oder spannender Dinge machen oder vielleicht auch viel effizienter machen, als man das mit einem grafischen Programm je tun kann. Darum haben also diese beiden aus meiner Sicht eine totale Koexistenzberechtigung. Und nur einen ganz kurzen Schlag mal zur Microsoft-Welt, die uns überhaupt nicht interessieren soll. Auch Microsoft hat das ja offenbar gelernt, denn wenn man sich anguckt in den einzelnen Systemen der Reihe nach, sind einmal schon die klassischen Kommandointerpreter besser geworden, diese CMD-Exe, und dann haben sie ja irgendwann PowerShell eingeführt. Und ich habe mal gelesen, man hat vorneweg also Unix-Administratoren oder Unix-Nutzer gefragt, warum gefällt euch das so gut, was ist daran so schön? Und dann haben sie halt versucht, eine Antwort zu finden für ihr System auf das Ganze. Wobei ich da kenne ich mich nicht wirklich aus, also ich kenne weniger die PowerShell, sondern mehr dieses CMD-Exe. Egal. Wer vor uns schon mal kurz geguckt hat, wird gesehen haben, ich war nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Ich habe hier geschrieben 18.03.2015. Das war der letzte Linux-Tag, wo ich das Ganze gehalten hatte. Und jetzt habe ich mir mal überlegt, bevor ich die Folien quasi aktualisiere oder zumindest so tue, als wenn ich sie aktualisiere, dann nehme ich sie da einfach mal mit auf diese kleine Reise, wie ich das denn getan hätte, wenn ich es ganz alleine in meinem Kämmerlein getan hätte. Das heißt also, ich will jetzt gemeinsam mit Ihnen ohne Theorie vorneweg, ich gehe davon aus, einige haben natürlich schon die Kommandozeile benutzt, versuchen aus diesem Vortrag vom letzten Jahr den Vortrag von diesem Jahr zu machen, sodass Sie einfach mal gucken, wie würden wir oder wie würde auch da Björn Grellner oder wie würden unsere Leute da umgehen mit sowas, wie würden wir das tun? Bei uns im Rechenzentrum, würde ich mal behaupten, spielt bei den wenigsten ein grafischer Dateimanager eine Rolle. Das ist eher immer irgendwie das Erste, was wir so starten auf einem System, wenn wir uns neu anmelden, ist eine Shell. Wir müssen uns ja irgendwo zu Hause fühlen, wir müssen uns ja irgendwo wohlfühlen. Und das Wohlfühlen ist für uns halt einfach in der Kommandozeile. Großer Vorteil von der Übung ist, dass man damit ein hochstabiles Interface hat. Das heißt also, ich komme mal auf Rechnern mit GNOME in Berührung. Ich komme mal mit KDE in Berührung. Ich kriege mal irgendwann Mate, ich kriege mal irgendwann XFCE oder sonst noch irgendwas. Oder eine Kollegin macht Cinnamon oder keine Ahnung. Aber wenn man die Kommandozeile kennt, hat man im Endeffekt immer das gleiche Interface. Ich weiß also, wie ich meine Dateien aufliste. Ich weiß, wie ich meine Verzeichnisse wechsle etc. pp. Muss mich also nicht mal an neue Dateimanager oder ähnliches gewöhnen. Oder dass das Knöppel, was gestern rot links oben war, nun grün rechts unten ist. Das ist mir eigentlich dann an der Stelle auch egal. Sondern ich kann mich eben mit einem hochstabilen Interface in der gleichen Art und Weise durchs System bewegen. Also hier meine Seite vom letzten Jahr. Jetzt wechsle ich einfach mal den Desktop, den virtuellen Desktop. Sie sehen also, ich integriere Kommandozeile und Grafik, logischerweise, und habe hier schon mal eine so eine Shell, also im Prinzip ein Terminal-Emulator gestartet. Wenn ich das noch nicht gemacht hätte, da hätte ich vielleicht auf dieses kleine Symbol hier oben gedrückt, so ein kleiner schwarzer Fernseher, sage ich immer, da kriegt man so ein Ding. Das kann in jeder anderen Oberfläche ein bisschen anders sein. Manchmal ist es so, man geht auf den Hintergrund seines Desktops und bekommt dann mit der rechten Maustaste, wenn man hier klickt, im Terminal öffnen. Auch da springt einen mitunter, wenn es funktioniert, wenn es gut eingerichtet ist, entgegen. Bei manchen Desktops klappt es, hier hat es gerade mal nicht geklappt. Ist aber auch nicht schlimm, wir haben ja schon unser Terminal. Vielleicht ganz kurz zu diesem Begriff. Terminal war ja ursprünglich ein Gerät, das war also so ein Gebilde, hardwaremäßig ausgebaut, mit Bildschirm und Tastatur, das klassisch an den Unix-Systemen hing, wo man noch keine Grafik hatte. Und das bildet man heutzutage softwaretechnisch nach unter den grafischen Oberflächen. Das heißt also, ich habe jetzt ein Programm, was sich nach innen wie so ein klassisches Terminal verhält, sodass die Programme, die in dieser Welt leben, durchaus sich sehr gut betun können. Und nach außen ist es ein grafisches Programm, das ich natürlich klein schieben kann, groß schieben kann, hin und her schieben, zwischen den Desktops wechseln kann und, und. Also es vermittelt diese beiden Welten zwischen der Grafik und der Kommandozeile. Wenn ich jetzt hier in diesem Terminal bin, lande ich in der Regel in meinem eigenen Home-Verzeichnis. Der es grafisch nutzt, würde jetzt wahrscheinlich einen Dateimanager öffnen und würde dort mal reingucken. Ich habe die Shell geöffnet und die Shell macht erstmal nichts, außer so ein etwas putziges Gebilde hier hinzumalen, wo mich dann viele Anfänger gefragt haben, ja, die macht aber doch jetzt gar nichts. Naja, die macht schon, die wartet nämlich auf mein erstes Kommando. Also die ist ganz brav, die ist ganz lieb, die wartet so lange, bis ich das Kommando gegeben habe. Ich muss mich auch nicht beeilen, die wartet geduldig. Und wenn ich also jetzt mal zum Beispiel wissen möchte, wo bin ich denn überhaupt gelandet? Wo stehe ich denn? Wenn Sie in den Dateimanager gehen, wird Ihnen meistens oben irgendwie so eine URL-Zeile eingeblendet, File, Doppelpunkt oder irgendwie Slash, irgendwas, keine Ahnung. Muss ich hier natürlich abfragen. Ich muss der Shell das Kommando geben und das erste Kommando, was ich geben könnte, heißt pwd print working directory. Zeig mir doch mal, wo du stehst. Und was macht er? Er listet mir einen ganz kompletten Pfad aus, also er zeigt mir den Pfad zu meinem eigenen Home-Verzeichnis. Dass der nur hier mit slash afs etc. beginnt, das liegt daran, dass wir hier auf dem Campus ein netzwerkeinheitliches Filesystem oder ein verteiltes Filesystem benutzen, das sich AFS nennt oder genau genommen OpenAFS. Und dort beginnt bei uns traditionell immer alles mit slash afs. Bei Ihnen wäre das wahrscheinlich zu Hause dann slash home, Ihr Nutzerkennzeichen, irgendetwas. Das ist für die Sache unbedeutend. Und wenn ich jetzt also noch wissen möchte, was ist denn nun in diesem Verzeichnis los, dass ich nicht ganz so dumm sterben muss, also nicht einfach raten muss, was ist das, dann gebe ich hier an dieser Stelle ls ein und sehe meine Dateien und Verzeichnisse. Wenn ich das nur so mache, einfach ls, dann sehe ich nur die Einträge. Ich sehe aber nicht, ob das Dateien oder Verzeichnisse sind. Wenn ich das jetzt etwas genauer wissen möchte, dann müsste ich diesem ls noch ein bisschen Information mitgeben, dass man sagt, ich möchte es bitte im langen Listing sehen, da wo ich also jede Datei noch mit Zusatzinformationen bekomme. Ich würde also dieses Kommando nochmal absetzen und würde dann eine Option dazu angeben, die heißt in dem Fall minus l, wenn man das nicht weiß, guckt man halt ins Manual oder fragt jemanden, der es weiß, und dann würde man das Ganze im langen Listing bekommen. Jetzt könnte ich die ganze Geschichte nochmal von vorne eintippen, das würde gehen, aber ich bin natürlich faul und als richtiger Kommandozeilennutzer will man ja auch wenig tippen, sondern man will ja viel von der Maschine abgenommen bekommen. Erstens mal, weil es schneller geht und zweitens mal, weil es Tippfehler vermeidet. Also würde ich in dem Fall einfach nur die Cursor-Taste nach oben drücken, da bekomme ich nämlich das letzte Kommando zurück, weil dieses System, also diese sogenannte Shell, da komme ich dann später noch dazu, die uns jetzt diesen gesamten Dialog vermittelt, auch sich merkt, was ich der Reihe nach vorher schon eingegeben habe. Ich kann also jederzeit auf diese Dinge zurückgreifen. Ich muss also das Ganze nicht 100-mal tippen, wenn ich es 100-mal brauche. Jetzt schreibe ich einfach ein Leerzeichen dahinter und schreibe nochmal minus L. Das bedeutet also, jetzt rufe ich das Kommando ls wie list mit dem langen Listing auf. Also ich gebe eine Option mit. Das ist ganz typisch bei diesen Kommandos, dass man also nicht nur die Namen eintippt, sondern entsprechend auch die Optionen. So, und da kommen nur eine ganze Menge mehr Informationen. Jetzt bekomme ich zunächst erstmal alle Einträge auf einer einzelnen Zeile. Und ich bekomme noch solche Zusatzinformationen wie, dass das hier vorne, diese Einträge, die mit D beginnen, das sind Directories, das sind also Verzeichnisse, so ein Ordner, wenn Sie so wollen. Die, die mit einem Bindestrich beginnen, das sind sogenannte Regular Files, das sind ganz normale Datendateien. Und die, die mit einem L beginnen, das sind sogenannte symbolische Links. Das sind quasi nur Verweise oder Verknüpfungen, wenn Sie das so wollen, auf irgendwelche anderen Gebilde. Also solche Arten von Einträgen gibt es typischerweise. Reguläre Dateien mit Minus vorn dran, D, die Directories, also die Verzeichnisse, und L, die Symbolic Links. Jetzt ist es so, dass bei uns die persönlichen Homepages, die Sie jetzt faktisch von mir nach vorne gesehen haben, was also auf das Jahr 2015 hinwies, in einem Ordner liegen, der da heißt Public HTML. Das ist eine Konvention. Also unser Webserver guckt, wenn er über unsere Nutzerkennzeichen einsteigt, immer in das Home-Verzeichnis des betreffenden Nutzers und dann dort in diesem Bereich Public HTML. Da sieht man, dann habe ich irgendwie am 20. März, 12.21 Uhr, irgendwas da drin manipuliert. Also ich habe vorher noch ein bisschen was vorbereitet, bevor ich hierher gekommen bin. Man sieht noch ein bisschen was zu seiner Größe, zu seinen Eigentümern. Das soll uns jetzt gar nicht mal so sehr interessieren. Das ist ja mein Home-Verzeichnis, das wird schon alles irgendwie stimmen. Stimmt in der Regel auch. Und ich werde also jetzt versuchen, in diesen Ordner Public HTML hineinzuwechseln. Ich werde also das tun, was Sie im File-Manager tun, wenn Sie auf ein Verzeichnis klicken oder doppelklicken. Also Sie wechseln das Verzeichnis. Und das muss ich natürlich hier entsprechend wieder anweisen. Und das mache ich. Ich gebe zunächst erstmal Ctrl-L ein, damit wir mal den Bildschirm wieder gelöscht bekommen, sodass wir von oben wieder besser sehen, was wir eigentlich tun. Und jetzt gebe ich ein nächstes Kommando, das heißt cd, change directory, wechsle das Verzeichnis. Und jetzt müsste ich eigentlich diesen gesamten Namen da hineinschreiben, public-html. Kann ich machen, funktioniert, aber macht natürlich der faule Shell-Nutzer nicht, weil er ja weiß, dass die Shell durchaus in der Lage ist, Einträge automatisch zu expandieren. Das heißt, ich probiere es mit einem ersten Buchstaben und drücke mal einen Tabulator. Und da es keinen anderen Eintrag gibt, der mit p beginnt, weiß er sofort, dass er das Ding zu public-html expandieren kann und muss, bietet mir das automatisch an, bietet mir sogar noch den Slash als Trennzeichen zum nächsten Ordner an und ich brauche nur Enter zu drücken und stehe in diesem Ordner drin. So, wenn ich jetzt hier nochmal reinschaue mit LS, dann sehe ich diverse Dinge, die ich irgendwo gemacht habe. Und wenn man sich meinen URL scharf anschaut, würde man sehen, dass es im Bereich Groß LT jetzt zum Linux-Tag geht, also zu den Linux-Tagen geht. Das heißt, hier wiederhole ich den Befehl noch einmal, cdlt, und gucke hier hinein. Und dann stelle ich fest, dass es jetzt irgendwie schon diese Jahresstrukturen gibt. So, und wenn wir hier mal hineinschauen, wenn ich zum Beispiel schreibe LS 2015, dann können wir in diesen Ordner 2015 hineinschauen. Und dann sehen wir, wenn wir es richtig eintippen, dass da eine ganze Reihe von Dateien umherliegen. Der eine heißt LT 2015 DEC, der andere heißt Index HTML DEC und so weiter. Also da liegen irgendwo HTML-Dateien und da liegen irgendwelche Bilder und sonstige CSS-Dateien und was man eben alles so für einen Webauftritt braucht. Und um nun diesen Ordner mal in das Jahr 2016 zu buxieren, würde ich ihn einfach mal kopieren. Ich würde ihn mal geschlossen kopieren. Das ist eine ganz typische Aktion. Man kopiert irgendwas, was der Sache ziemlich nahe kommt, die man machen will, und editiert dann an der Stelle umher, um das wieder so hinzuschnitzen, wie man das eigentlich möchte. Also ich beginne im Prinzip was schon fast alles hat, was ich brauche, und dann ändere ich es halt. Ich kann es auch nochmal im langen Listing zeigen. Da sehen Sie das nochmal schön, dass es also diesen Ordner gibt, 2015, und wir erfahren durch das D hier vorne dran, dass es tatsächlich ein Directory ist. Und jetzt könnte man das quasi wie ein Idiom verstehen, wenn ich jetzt eine Kopie anfertigen möchte von diesem Ordner, habe ich ein Kommando, das heißt cp. Das kann Dateien und auch Verzeichnisse kopieren, geschlossen, wenn Sie wollen. Und ich habe mir angewöhnt, das mit IA zu, mit den Optionen I und A zu versehen. I heißt interaktiv, das heißt, warne mich, wenn ich irgendwas überschreiben würde beim Kopieren, denn sonst überschreibt er stillschweigend. Unix ist überhaupt so ein bisschen so gebaut, wenn es nichts sagt, ist eigentlich alles gut und macht stillschweigend seinen Job. Also das ist eine ganz häufig anzutreffende Verhaltensweise. Das heißt, in dem Fall möchte ich gerne, dass er mich warnt, wenn ich aus Versehen was überschreiben würde, was ich nicht möchte. Und dann setze ich noch das A-Flag wie Archive, also wie archivieren. Das bedeutet, ich nehme alles, was ich da an der Quelle finde, in das Ziel mit. Eins zu eins. Was Verzeichnisse sind, bleiben Verzeichnisse. Was symbolische Links sind, bleiben symbolische Links. Was Dateien sind, sind Dateien. Ich würde also die 2015 in die 2016 umherkopieren. Sie haben es schon gesehen, ich habe es mit der Maus kopiert. Das kann man also auch machen. Also man kann hier einfach mit Copy und Paste die Teile, die man auf dieser Konsole, in diesem Terminal sieht, auch wegkopieren. Das sind ja ganz normale Texte und die kann ich auf die Kommandozeile kopieren. Ich habe also jetzt eine Kommandozeile zusammengestellt, die da sagt, kopiere mir 1 zu 1, aber mit aufpassen, dass noch nichts existiert, den Ordner 2015 nach 2016. Das schicke ich weg und das war die ganze Kopie. Und dass Sie es mir auch glauben, machen wir jetzt das ls-l und wir sehen tatsächlich, aha, jetzt gibt es den Ordner 2016, den gab es hier oben noch nicht. Ich habe also 1 zu 1 die Sache rüber kopiert. Und jetzt könnte ich diesen Teil hier eintragen. Den trage ich jetzt einfach in meine Index-HTML, das ist meine Startseite von dem ganzen Ding. Das sind da, wo die ganzen Linux-Tag-Kommandos, die Webseiten aufgelistet sind. Hier steht das. Also auf meiner Seite von dem jetzigen Linux-Tag ist da ein Link gelegt. Da sehen Sie im Prinzip die einzelnen Jahre und die Vorträge dazu. Und jetzt würde ich gerne hier in 2016 ergänzen. Und dazu muss ich, wenn ich in diesen Index-HTML hineingehe, in diese Index-Seite, einfach mal ein bisschen HTML-Code ergänzen, einfach mal so einen Bereich. Sie werden sehen, das ist ganz einfach aufgebaut. Und um das machen zu können, brauche ich natürlich ein Programm, einen Editor, irgendein Tool, mit dem ich editieren kann. Ich persönlich benutze VI, viele meiner Kollegen benutzen VI. Wer aber neu einsteigt, für den ist ein VI ein ziemlicher Krampf. Ich sage immer, man muss durch die Phase des Hassens in die Phase des Liebens kommen. Also man muss wirklich erstmal diese widersinnigen oder scheinbar widersinnigen Dinge von diesem Ding lernen, um dann zu verstehen, wo die Stärken liegen und dass man mit dem Ding also eine unheimliche Waffe in der Hand hat. Also wenn man es häufiger tut, ist es durchaus ein Editor, mit dem man wirklich sehr professionell arbeiten kann, aber man muss eben wirklich relativ viel erstmal investieren. Wem das für gelegentliche Nutzungen zu viel ist, der nimmt sich einfach was Einfaches, zum Beispiel Nano. Es gibt einen Editor, der nennt sich Nano, der ist so, wie man es denkt. Den startet man mit einer Datei und dann kann man einfach loseditieren. Beim VI werde ich Ihnen zeigen, dass das nicht gleich so ohne weiteres funktioniert, aber das soll uns erstmal gar nicht schocken. Also ich nehme ihn und starte jetzt diese Index-Seite. Und wenn Sie nochmal kurz auf die Webseite sich zurückerinnern, dann sehen Sie hier irgendwo die einzelnen Jahre. Moment. So, und im HTML sieht das halt so aus. Da liegen irgendwo die Jahre drin, hier mein 2011, mein 2013, 2014, 2015. Und faul, wie ich nun mal bin, kopiere ich mir natürlich den Block 2015 zum 2016 runter und mache einfach eine 16 draus. Das kann man mit diesem VI dadurch machen, dass man dem also in den Block-Markiermodus geht und dieses zum Beispiel sich einfach mal markiert oder kopiert und hier unten wieder einfügt. Jetzt habe ich also einfach den Blog von der 2015 dupliziert. Und weil ich ja wiederum faul bin und ich weiß, dass die 2016 entsteht, indem ich die 2015 um 1 erhöhe, gebe ich also dem Editor das Kommando inkrementieren. Das hat er nur dummerweise hier gemacht, aber hier würde er es tun. Also er inkrementiert mir, er erhöht mir die 2015 auf die 2016. Also der Editor kann auch irgendwo rechnen. So, und dasselbe würde ich hier nochmal probieren, würde ich also nochmal ihn zum Rechnen bringen. Und jetzt habe ich ja gesagt, ich habe einen neuen Vortrag, aber eigentlich ist ja der alte Vortrag. Das Einzige, was mir jedes Mal ein bisschen anders ausdenke, ist der erste Teil von dem Namen, dass es ein bisschen so aussieht, als wenn es was Neues wäre. Da ich es aber jedes Mal frei halte, ist es auch jedes Mal was Neues. Ich lese es ja nie ab. Aber im Endeffekt ist es natürlich das Gleiche. Das Schöne ist ja, dass das Ganze stabil gilt. Also was Sie vor 3 Jahren in der Shell gelernt haben, können Sie heute immer noch verwenden, gilt ja immer noch. Ich habe jetzt vor kurzem ein altes Skript, also ein altes Shell-Programm in die Hand genommen. Das war vor 6, 7 Jahren geschrieben. Es funktionierte sofort auf einer völlig neuen Architektur. Ich habe also eine neue Linux-Version dort genutzt, habe das alte Ding eingespielt, habe das ausprobiert. Es funktionierte. Es war also alles in der Shell noch so, wie ich es vor 6 oder 7 Jahren geschrieben hatte. Das ist schon mal eine sehr schöne Sache, dass das so funktioniert. Gut, jetzt muss ich natürlich selber bei mir irgendwo abschreiben. Wie habe ich es jetzt diesmal genannt? Diesmal habe ich es genannt Shell and Code. Das markiere ich mir jetzt also mal. Das nehme ich jetzt mal mit. Und jetzt tausche ich also diesen Teil hier vorne aus. Ich lösche also dieses machtvolle Befehle vom letzten Jahr, trage jetzt mit der Maus das Shell and Code ein. Und ich behaupte jetzt nochmal, dass ich das also im Jahre 16 modifiziert hätte. Jetzt natürlich auch im März, heute am 20. So, und damit habe ich das Ganze zurecht gemacht. Das hätte ich im Hinterstübchen gemacht, bevor ich zu Ihnen gekommen wäre, wenn ich es Ihnen nicht hätte zeigen wollen. Also das wäre genau die Übung gewesen. Ne? Also weiter ist nichts dazu. So, und jetzt speichere ich das Ding einfach ab. Und jetzt gucken wir mal, ob das auch tatsächlich wenigstens nach draußen so aussieht, als ob. Wir haben also jetzt getrickst. Wir gehen nochmal hier ein Stück nach oben. Gucken jetzt nach. Ah ja, jetzt haben wir also das Jahr 2016. Und das wird auch so funktionieren. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Das geht noch schief, aber das liegt sicherlich daran, dass ich den Dateinamen noch wahrscheinlich nicht so richtig angepasst habe. Also gucken wir nochmal nach. vi-index-html. Hier soll das funktionieren. Hier gehen wir nur in den Ordner 2016 hinein. Dann gucken wir nochmal, ob wir das jetzt so schnell hinbekommen. Was hätte man hier Schönes gemacht? Das wäre auf jeden Fall noch was Altes. Das hätte ich also nochmal sicherlich irgendwo editieren müssen. Sehen, ob der sich das gemerkt hat. Nee, hat er sich nicht, weil ich schon zwischendrin was markiert hatte. Ist aber nicht schlimm. Ich habe das bestimmt hier oben noch in meinem Zwischenablagemanager. So, jetzt hätte ich das also angepasst. Jetzt möchte ich gerne, dass das die 16 wird. Das soll vielleicht auch mal die 16 werden. Und dann hätte ich also schon mal hingetrickst, dass das alles fürs Jahr 16 gilt. Jetzt speichere ich das mal wieder ab. Und jetzt muss ich bloß noch, um die Lüge perfekt zu machen, die Dateien umbenennen. Das heißt also, ich muss aus diesem Pfeil, was da irgendwas mit 15 hieß, jetzt einen Pfeil machen, dass das 16 heißt. Und da gucken Sie mir mal wieder über die Schulter. Und das funktioniert ganz einfach, indem ich da einfach ein Kommando mv davor schreibe. Mv wie move. Also bewege eine Datei von hier nach da. Im einfachsten Fall benennen Sie um. Also bewege Sie vom Namen 2015 nach 2016. So, gucken wir mal hier. Und dasselbe mit dieser Datei. Auch wieder dahin. Sie sehen schon, ich kann also mit dem Cursor wunderbar in dieser Zeile editieren. Schieb das zurecht und jetzt prüfen wir unser Ergebnis. Wir würden also das einfach neu laden. Shell and Code, das haben wir schon mal geschafft. Und jetzt sind wir gelandet bei LT2016-DEC. Das stimmt schon mal, aber unser Datum stimmt noch nicht. Na, weil wir die Datei einfach kopiert haben, da stand ja noch drin der 18.3. Das wäre also dann, um die Täuschung perfekt zu machen, der letzte Schritt, den wir wahrscheinlich gehen müssten. Und nehmen also jetzt diese Datei uns her und suchen uns mal die Stelle. Hier letzte Modifikation. Weiß nicht, war das das? Nein, das war es nicht. Das war das andere vom DEC. Und da müssen wir mal gucken mit 2015, wo das steht. Hier steht das in meiner ersten Folie. Und jetzt trickse ich es also endgültig zurecht, hoffe ich, dass wir jetzt also den 20.03.2016 haben. Und schon sollte das Ganze so sein, wie ich es mir wünsche. So. Und jetzt hätten wir also quasi mal die Folien zurecht gemacht. Also es ging jetzt mir mehr darum, nicht das systematisch zu erklären, sondern es ging mir mehr darum, so hätte ich mich versucht zu bewegen. Und jetzt können Sie sich mal die Gegenfrage selber für sich stellen, hätten Sie das mit einem grafischen Tool so ähnlich schnell zu Wege gebracht? So, jetzt kommt da noch Folgendes dazu. Ich persönlich bin ja so ein ganz großer Freund, der sich gerne selber kontrolliert, weil ich traue mir doch nicht über den Weg. Es kann doch mal sein, ich habe irgendwas editiert an einer Datei, was ich gar nicht editieren wollte, habe erst eine Zeile gelöscht und habe es nicht gemerkt oder habe irgendwas eingefügt, was ich nicht wollte. Und da ist es immer eine ganz lustige Geschichte, wenn man Folgendes tun kann. Man kann den vorhergehenden und den nachher folgenden Stand einer editierten Datei mal gegeneinander vergleichen. Sie sehen vielleicht hier, ich habe also die letzte Änderung 14.48 Uhr gemacht, das steht hier. Am 20. März 14.48 Uhr habe ich die Index-HTML geändert zum Beispiel und am 16. März 2015 war die vorhergehende Version entstanden. Und die hat der Editor freundlicherweise unter dem Namen .bug wie Backup für mich aufgehoben. Das heißt also, durch diese Änderung mit dem Editor habe ich jetzt den neuen Stand, da wo jetzt 2016 drin steht, und ich habe aber noch automatisch den Stand vom vorhergehenden Mal, wo die 2015 drin steht. Und jetzt könnte ich gucken, habe ich tatsächlich auch das geändert, was ich hätte ändern wollen. Ich kann die beiden ja gegeneinander vergleichen. Das fällt mir mit solchen Programmen wie Word oder LibreOffice oder so etwas schwer. Wenn man da Texte ändert, wie will man die so sinnvoll vergleichen? Das ist immer etwas schwierig. Mit solchen reinen Textdateien, was letztlich HTML ist, kann man das ganz einfach machen. Auch dafür bietet Unix natürlich entsprechende Mittel. Ich schreibe also einfach hin, zeig mir doch mal die Differenz zwischen diesem alten Stand und diesem neuen Stand. Und da sagt er mir, wenn du aus dem alten Stand den neuen Stand machen willst, oder das waren deine Änderungen, wenn du aus dem alten Stand den neuen Stand gemacht hast, dann hast du in der Zeile 11 diesen Text durch diesen Text ersetzt. Also sprich machtvolle Befehle durch Shell und Co. Du hast in der Zeile 16 diesen Link durch diesen Link ersetzt und du hast in der Zeile 24 diesen Link durch diesen Link ersetzt. Und wenn ich das für mich selber abhaken kann, das sagen, ja, das ist genau das, was ich ändern wollte, kann ich jetzt eigentlich diese Datei Bug wegschmeißen und habe aber wenigstens die Chance gehabt, mal zu vergleichen, ob die Editierung, also ob diese Veränderungsoperation mit meinem VI tatsächlich geklappt hat oder nicht. So, jetzt wäre die Frage, wie kriege ich dieses überflüssige File los? Auch ganz einfach, da habe ich einen Befehl, der heißt RM, wie Remove, wegschmeißen. Und dann nehme ich diesen Namen, setze ihn auf die Kommandozeile und dann ist er weg. So einfach. Und jetzt kann ich das Ganze nochmal wiederholen und jetzt sehe ich tatsächlich, Index.html steht noch da, aber Index.html.bug steht nicht mehr da. Das wäre also die Möglichkeit, die ich hätte, wenn ich so eine Operation durchführe. Gut, soweit also zum ersten, vielleicht schockierenden, deswegen sind die ersten bestimmt schon gegangen, Erlebnis an der ganzen Sache. Die, die jetzt noch durchhalten, für die würde ich jetzt mal versuchen, noch ein bisschen systematisch das Ganze einzuführen, nochmal bei ein paar Bildchen und ein paar Konzepten was zu erklären. Und dann wäre die Frage, ob Sie Interesse hätten, dass wir in einen Dialog treten, sodass Sie also meinetwegen ein paar Dinge ansprechen oder ich zeige einfach mal das eine oder andere noch aus meinem Fundus hier, sodass wir also über die Dinge sprechen könnten, wie löst man dieses oder jenes. Also das wäre dann so ein Angebot, wenn Sie keine Fragen hätten in der Richtung, dann muss ich halt selber sehen, wie ich die Zeit fülle. Dann muss ich Ihnen ein paar Dinge aus meinem Geschehen erläutern. Kein Problem. Gut. Also, sollten wir jetzt hier nochmal neu laden. Da habe ich auch noch irgendwas nicht ganz korrekt gemacht, aber sei es drum. Das wissen Sie jetzt, wie das funktioniert. Jetzt müsste ich diesen Text hier oben noch anpassen. Auch nicht schlimm. Mache ich dann im Nachgang noch zurecht. Ich gehe erstmal zur nächsten Folie. Jetzt habe ich Ihnen also schon mal ganz knallhart gezeigt, wie der Unix-Shell-Mensch sich bewegt. Jetzt will ich es mal wenigstens ein bisschen nochmal einführen. Erstmal gucken, was haben wir denn da in der Hand gehabt. Wenn wir uns so ein Unix-System mal ganz, ganz grob bildlich darstellen. Könnten wir sagen, lässt sich so ein Kasten malen. Ich habe ganz innen drin meine Hardware, das ist mein Rechner, das ist mein Server, das ist mein PC, sonst irgendwas. Und um diesen Server oder um diese Hardware herum liegt der sogenannte Linux-Kern. Das ist ja das, was der Linus Torvalds damals Anfang der 90er Jahre entwickelt hat und was über viele Entwickler jetzt zu dem geworden ist, was wir heute in der Hand halten. Und dieser Kern hat die Aufgabe, die Hardware letztlich zu steuern. Also der baut das Speichermanagement, der organisiert, dass es Prozesse gibt, der organisiert, dass die Prozesse alle der Reihe nochmal irgendwie drankommen mit der Bearbeitung, der organisiert ein Dateisystem und vieles mehr, macht die Netzwerkkommunikation, also all diese Dinge. Und um diesen Kern herum liegen jetzt meine diversen Applikationen, da liegen solche Programme wie LS, wie CP, wie RM, das, was ich Ihnen versucht habe zu zeigen. Und es liegen natürlich eine ganze Reihe anderer Programme um den Kern herum, das wäre also zum Beispiel LibreOffice, Firefox, Thunderbird, was auch immer. Und um das Ganze nun nicht grafisch bedienen zu können, brauche ich quasi ein Gegenstück zum Kern. Das ist sozusagen die Schale des Ganzen, deshalb also auch dieser Begriff Shell, also die Schale des Systems. Das ist dieser Kommandointerpreter, das ist also das Gebilde, was hier immer so brav auf meine Eingaben wartet. Und was dann das, was ich eingebe, irgendwie analysiert und dann zur Ausführung bringt. Wenn Sie sich das ganz genau überlegen, werden Sie feststellen, ist dieses Bild nicht ganz korrekt. Warum nicht? Weil natürlich die Shell auch eine normale Applikation ist. Auch die braucht den Kern, um ihre Leistung zu vollbringen. Das bedeutet also, eigentlich müsste die Shell auch so gezeichnet sein, dass sie irgendwo Klient des Kerns ist. Sie müssen sich es aber jetzt mal so rum vorstellen. Die Shell geht nicht durch die Applikationen hindurch zum Kern, sondern redet direkt mit dem Kern, ist aber logisch außenrum gelegt, weil sie unser Kommandointerpreter ist, der also das entgegennimmt, was wir dem System zu sagen gedenken. Wenn wir das im Hinterkopf haben, wissen wir schon erstmal Shell Applikationen. Und dann ist mir immer bei diesen Kursen eine Sache wichtig, auf drei Dinge hinzuweisen, die man so unter Unix-Philosophie zusammenfasst, dass man sich an drei Dinge erinnert, wenn man auf dieser Kommandozeile operiert oder wenn man mit diesem Unix-System operiert. Da gibt es von dem Herrn Salus, der das mal irgendwann aufgeschrieben hat, drei schöne Sätze, die irgendwann mal Doug McIlroy formuliert hat, laut seiner Schrift. Und Doug McIlroy war einer der Unix-Pioniere, also die Unix mal irgendwann mitentwickelt haben. Und der hat gesagt, der Ilroy, schreib Programme, die eine Sache machen, aber diese eine Sache richtig machen. Also schreib zum Beispiel ein Programm, was richtig kopieren kann. Schreib ein Programm, was richtig löschen kann. Schreib ein Programm, was richtig Dateien oder Verzeichnisse anzeigen kann. Also sowas. Das sind also sehr kleine Tools im Endeffekt, aber das können sie sehr gut und das machen sie richtig. Dann schreib Programme, die zusammenarbeiten, also dass sie irgendeine Kooperation ergeben. Und schreibe Programme, die Textströme handeln, damit man universelles Interface hat, damit man universell zusammenarbeiten kann. Das versuchen wir uns mal zu merken. Also man soll Programme für einen Zweck schreiben, man soll Programme schreiben, die zusammenarbeiten können und man soll Programme schreiben, die mit Texten operieren. Und jetzt wäre die Frage, wer organisiert die Zusammenarbeit? Das ist ja auch wieder wichtig. Das macht zum einen der Betriebssystemkern, also dieses innere Gebilde, der stellt Mittel zur Verfügung, um so eine Zusammenarbeit zu organisieren und den Rest erledigt die Shell. Mit der Shell bin ich also in der Lage, Kommandos geschickt miteinander zu kombinieren. Bevor wir das hier weitergehen, will ich Ihnen das vielleicht nochmal zeigen, sodass das gleich irgendwie sozusagen deutlich wird. Ich habe doch hier Folgendes gemacht. Ich habe doch hier einfach ls-l gemacht und damit entsteht doch, wenn Sie so wollen, einfach ein Textdatenstrom. So, jetzt könnte ich doch sagen, ich möchte gerne von diesem Textdatenstrom nur die Einträge sehen, die irgendwo die Zeichenkette 28257 enthalten. Also zum Beispiel genau das, warum auch immer, könnte ja mal mein Wunsch sein. Dann wäre das in dieser Situation überhaupt kein Problem, das herauszufinden. Ich würde einfach das Kommando wiederholen und würde die Shell mal zu folgendem verleiten. Ich würde mal sagen, du gib mal nicht wie standardmäßig die Ergebnisse auf die Konsole aus, also sprich auf den Bildschirm, beziehungsweise lass es nicht so geschehen, dass die Programme ihre Ausgabe auf die Konsole schreiben, sondern sorg doch mal bitte dafür, dass die Daten, die dieses Kommando schreibt, also das, was wir hier oben sehen, gleich in das nächste Kommando hineinfließt und dort weiter bearbeitet werden kann. Und ein so ein Programm, was eben solche Datenströme bearbeiten kann, ist ein Suchprogramm. Ich kann also jetzt sofort im Prinzip eine Suche anstoßen. Das Standardprogramm für Suchen ist grep im Unix. Und dann suche ich genau nach dieser Zeichenkette. So. Und damit kann ich jederzeit natürlich genau aus so einer Ausgabe die zwei Zeilen herausfiltern, wo die Zeichenfolge 28257 hervorkommt. Also wenn mich jetzt zum Beispiel Dateien interessieren, die dummerweise genau diese Länge haben, dann würde ich die über diesen Weg sofort finden. Das ist eigentlich das, was damit gemeint ist mit Zusammenarbeit. Sollte ich mir überlegt haben, dass mich das mit diesem Crap nie wirklich interessiert, sondern ich möchte einfach mal wissen, wie viele Zeilen sind denn das da oben, dann kann ich das auch wiederholen. Und dann würde ich im Prinzip einen Word-Counter ansetzen, dem ich also die Option -l mitgebe, zähle die Wörter, aber bitte nur die Zeilen. Und da sagt er mir, das sind 13 Zeilen. Da weiß ich also schon mal, wie viele Einträge ich hier gesehen habe. Also wenn ich das wissen will. Das wäre also eine Möglichkeit. So kann ich das bearbeiten. Und das ist das, was der damit meint, mit dieser Zusammenarbeit. Also die Shell hat eine Möglichkeit, Programme sehr schön zur Zusammenarbeit zu bringen, ist über diese Pipe. Damit wird sichergestellt, dass das, was das erste Programm ausschreibt, automatisch als Eingabe in das zweite Programm hineinfließt. Und das kann ich kaskadieren, das Ganze. Das heißt also, ich könnte jetzt Folgendes machen. Ich könnte sagen, hol mir doch bitte mal aus dem langen Listing zunächst die Einträge mit dieser Zahl 28257 heraus und zähle sie bitte dann. Und da sagt er mir, das sind zwei. Ja, das hätten wir relativ schnell selber gesehen, dass das vor uns zwei Zeilen waren. Wenn Sie die sich nochmal angucken, das kann man mit dem menschlichen Auge relativ schnell zusammenkriegen, dass das so ist. Das hier oben, dass das 13 Einträge sind, hätten wir vermutlich nicht sofort gesehen. Und wenn das jetzt 100 Einträge sind, wird es immer schwieriger. Für die Maschine kein Problem, die macht das halt. Gut, das also bloß mal zur Illustration, was damit mit so einer Zusammenarbeit gemeint sein könnte. Gut, was bringt Unix mit? Unix bringt nicht nur die Kommandos mit, die ich jetzt gezeigt habe, die ich jetzt auszugsweise gezeigt habe, sonst bringt eine ganze Fülle von solchen Kommandos mit. Also es ist eine Unmenge eigentlich. Ich glaube, es wird niemand sein, der alle die Kommandos kennt und dazu noch mit all ihren Optionen und Möglichkeiten, die man da noch irgendwo hat. Das, was wir bei Linux haben, das sind die sogenannten GNU-Tools. Das kommt aus der Historie. Man hat bereits, bevor Linus Torvalds anfing, den Linux-Kern zu schreiben, schon mal den Versuch unternommen, ein freies Unix-System zu bauen. Also eins, was wirklich Open Source ist, was man also frei verwenden kann. Da war der Richard Stallman, ein relativ aktiver Mensch in diesem Umfeld. Der hat dieses GNU-Projekt ins Leben gerufen und auch viel daran getan. Und diese Tools waren quasi fertig, als Linus Torvalds mit seinem Kern kam. Und der Kern war sozusagen die ideale Ergänzung zu diesem anderen GNU-System. Dort hatte man nämlich versucht, das Unix von oben zu entwickeln. Man hat also sozusagen eine Shell gehabt, man hatte die Anwendungsprogramme, hatte aber keinen Kern. Und Torvalds hat den fehlenden Kern geliefert und konnte aber gleichzeitig damit von den existierenden Tools profitieren, nämlich von dem, was oben drüber war, die ganzen Anwendungen und die Shell. Was ich Ihnen gezeigt hatte mit Pipes oder werden Sie später noch sehen mit einer Ausgabeumlenkung, kann ich also diese wunderbare Kombinierbarkeit herstellen. Ich bin also sehr flexibel über die Shell und ich kann sehr gut Textdateien bearbeiten. Sie haben schon vielleicht ein Gefühl dafür bekommen, ich habe jetzt gerade so einen Text eingefangen, habe den durchsucht, habe den mit Zeilen gezählt und so weiter. Also in dieser Richtung ist Unix sehr stark, das heißt also Textbearbeitung ist eigentlich vorrangig von diesen Werkzeugen her vorgesehen, weniger Binärdateien. Und was man sich merken sollte, als wichtiges Prinzip, wenn ich eine neuartige Aufgabe zu lösen habe, also wenn ich irgendein neues Problem zu lösen habe und sei es genau mein Problem gewesen, ich muss alle die Zeilen finden, die mit 28.257 irgendwo beseelt sind und das möchte ich dann zählen oder irgendwas mit denen machen, dann ist es keine gute Idee, dafür ein eigenes Programm zu schreiben, was man natürlich tun könnte. Man könnte ein Programm schreiben, was genau dieses tut, aber warum? Bei Unix ist die Idee die, ich kombiniere Standardwerkzeuge, nehme also das, was im Werkzeugkasten vorliegt, baue es intelligent zusammen mit Hilfe der Shell und löse damit neuartige Aufgaben, ohne jeweils was neu zu programmieren. Weil zum Beispiel gerade das Thema Suchen ja ein recht komplexes ist, also einen guten Suchalgorithmus, da muss man sich schon Mühe geben, wenn man den schreiben will. Also warum will ich das selber schreiben? Das wäre ja einfach vertane Zeit. Es gibt ein gutes Suchprogramm, also benutze man es. Es ist viel besser, die Zeit investiert, zu lernen, wie dieses Grep funktioniert, als dass man selber hingeht und sagt, ich versuche das jetzt zu schreiben. Ich will Ihnen das bloß mal kurz zeigen, dass das auch mit Mustern eben ganz gut umgehen kann. Wenn wir uns nochmal dieses ls-l hernehmen, dann schauen Sie bitte nochmal auf die Ausgabe und da sehen Sie, das hatte ich ja vor uns auch versucht zu zeigen, dass manche Einträge mit einem L beginnen, das waren die symbolischen Links, dann beginnen manche mit einem Bindestrich, das waren also die normalen Dateien und manche haben sogar mit einem D begonnen, das war das Directory. Und wenn ich jetzt nur mal die Ls sehen möchte, ich möchte also jetzt sehen, welche von diesen Dateien sind symbolische Links, dann kann ich das natürlich auch relativ einfach formulieren, dann müsste ich dem Grep nur sagen, zeigen mir bitte die, die mit einem L beginnen. Und das kann man mit solchen Mustern formulieren. Und eine so eine Musternotation ist Dach L. Dach bedeutet am Zeilenanfang. Das ist eine spezielle Notation, die Grep versteht. In einem sogenannten regulären Ausdruck, das könnten Sie mit Suchmuster übersetzen. Und dann wird also das Muster gesucht, alles, was am Anfang ein L hat. Und dann bekommen wir nur noch die L-Einträge und keine, die mit einem Minus vorn dran beginnen. Also das ist damit gemeint. Und sowas zu programmieren ist sicherlich nicht ganz trivial. Vielleicht kriegt man das noch hin, wenn man selber ein bisschen programmiert, so eine einfache Zeichenkette zu suchen. Das mag vielleicht gehen. Aber sobald Sie jetzt mit Mustern operieren müssten, schreiben Sie natürlich in den Programmiersprachen auf fertige Bibliotheken zurück, also auf Code, der das schon kann. Aber wenn Sie es jetzt von Hand programmieren müssen, wäre es natürlich eine ganz schöne Aufgabe, das zu organisieren. Und das kann Grep alles eigentlich schon und macht es außerdem noch relativ schnell. Das heißt also, Sie haben hier ein sehr gutes Suchtool in der Hand. Das ist damit gemeint, so sollte man sich im Unix einem Problem nähern. Um das alles nun machen zu können, braucht man also irgendwo eine so eine Schnittstelle. Das hatte ich gesagt, das war diese Shell. Das ist dieses brave Teil, was immer so schön wartet und dann im Prinzip mir die Chance gibt, eine Eingabe zu tätigen, also so ein Kommando abzusetzen. Das ist also ein Text- und der Kommandointerpreter, der, wie gesagt, für den Unix-Kern eine normale Applikation ist und damit auch ausgetauscht werden kann. Das heißt also, wer jetzt mit der Shell, die ich hier benutze, das wäre in dem Fall die sogenannte Burn-Again-Shell aus dem GNU-Projekt, die sogenannte Bash, das ist ja häufig auf Linux die Standard-Shell, wer damit aber nicht zufrieden ist, weil er mittlerweile ein so großer Profi geworden ist, dass er mit den Mitteln nicht mehr ganz auskommt, weil das ihm einfach irgendwann nicht mehr langt, dann greift er halt zum nächsten Tool, das ist dann sozusagen die eierlegende Wollmilchsau unter den Shells, das wäre dann die Z-Shell, und da startet er sich einfach ZSH. Und wenn die nicht installiert ist, muss er sich halt installieren, gibt es eigentlich für jede Distribution. Also wer das unbedingt machen möchte, kann das auch benutzen. Also es ist einfach austauschbar, ist kein Problem. Aber die Grundidee, wie das Ganze funktioniert, eben, dass der mit so einem Prompt antwortet, also am Anfang mir so eine Bereitschaft signalisiert, dass der auf meine Kommandozeile wartet, dass er irgendwann darauf wartet, bis ich die Enter-Taste gedrückt habe, das alles ist dasselbe. Und natürlich, dass der Unterbau unten drunter, also sprich die Kommandozeilenprogramme, die wir zur Verfügung haben, CP, AM und wie die alle heißen, die sind natürlich immer die gleichen, weil der Werkzeugkasten ändert sich dadurch nicht. Die Shell ist also nur das Mittel, mit dem wir dann letztlich mit diesem System kommunizieren. Da sind Sie frei in der Wahl. Es gibt nun zwei Familien, das sei bloß mal nebenbei erwähnt. Es gibt die sogenannten C- und die Burn-Shell-artigen. Das ist nur eine Frage im Rahmen der Entwicklung, also wie sich das so in den einzelnen Systemen entwickelt hat in den letzten vielleicht 30 Jahren. Und es ist auf jeden Fall dann noch eine Geschichte, wie man bestimmte Dinge notiert. Das heißt, ein paar Notationen sind dann doch verschieden, wenn man in die etwas komplexeren Kommandos reingeht. Und da gilt es, denke ich, mittlerweile als Standard, dass man eigentlich nur Bourne-Shell-kompatibel programmiert. Das heißt also, auch wer jetzt einfach eine C-Shell benutzt, wird in der Regel im Normalfall nicht mit der C-Shell programmieren, sondern wird mit einer Bourne-Shell-artigen Syntax programmieren. Das ist aber erst für die dann interessant, die wirklich jetzt anfangen, ein bisschen damit auch Skripte oder Programme zu schreiben. Für den Rest ist die normale Kommandozeile ziemlich identisch von dem, was man da benutzt. Also soll uns das auch nicht weiter interessieren. So, warum man nun die Kommandozeile nimmt, das wollte ich wenigstens trotzdem nochmal motivieren. Also es war kein Anachronismus, das hatte ich gesagt. Das wird also nicht gemacht, weil wir nicht gemerkt hätten, dass die Desktops Einzug gehalten haben, sondern man nimmt eine Shell, weil sie mächtig ist, weil sie flexibel ist. Vielleicht können Sie schon erahnen, wenn man das also jeden Tag macht und wenn man das häufig so benutzt wie ich oder Herr Kellner oder viele die anderen Kollegen, die wir haben, dann geht das natürlich auch alles ganz, ganz flink, weil wir nicht drüber nachdenken müssen. Wir haben einfach unsere Idioms im Kopf und wir sehen ein Problem und die Finger fangen an, irgendwie über die Tastatur zu gleiten. Also man weiß einfach, was man machen muss an der Stelle. Stabiles Interface, hatte ich gesagt. Mein Programm von vor 7, 8 Jahren hat immer noch funktioniert, wenn ich es eingespielt habe. Und eben die Shell kann unser Bedienzentrum sein. Das heißt also, wie gesagt, bei uns typischerweise eine Shell wird geöffnet. Man bewegt sich in der Shell durchs System und tut dort Dinge. Man legt Dateien an. Textdateien beispielsweise, man zählt, man sortiert, man vergleicht, was ich Ihnen versucht habe, schon ein bisschen zu zeigen, man editiert mit VI oder Nano oder je nachdem. Das ist dann ganz Ihre Entscheidung. Ich hatte mal an einigen Stellen, oder ist mir immer wieder aufgefallen, dass bestimmte Autoren, die auf Webseiten ihre Software anbieten, sogar in Form von Shell-Befehlen schreiben, wie man sie installieren soll. Ich bin mal spaßenshalber auf diese Seite gegangen, https://www.meteor.com/install, wir können uns die auch gleich nochmal angucken in einem eigenen Tab. Und wenn Sie hier drauf schauen, wirft Ihnen diese Seite wirklich eine Shell-Zeile um die Ohren. Und wenn Sie sich mal erinnern, was wir gerade besprochen hatten, dann werden Sie diesen Pipestrich wiedererkennen. Das ist das, was ich benutzt hatte, um Crab anzusetzen. Das ist das, was ich benutzt hatte, um WC anzusetzen. Das haben die hier gleich so hergeschrieben. Die haben also hergeschrieben, man soll ein Programm nehmen, das da heißt Curl. Das ist quasi ein Kommandozeilen Webbrowser, wenn man so will, oder ein Kommandozeilen-Web-Downloader. Das heißt also, dieses Curl ist in der Lage, den Inhalt dieser Seite, also von diesem URL herunterzuladen, zunächst erstmal auf dem Bildschirm zu schreiben, das wäre das Standardverhalten, aber ich kann es eben über eine Pipe in die Shell hineinleiten und dann wird die Shell diesmal die Befehle nicht von mir interaktiv entgegennehmen, also von mir als dem tippenden Bediener, sondern da wird sie ihre Befehle aus diesem Datenstrom entgegennehmen, der da irgendwo aus dem Web kommt. Die Sache ist natürlich ein bisschen gefährlich, wenn jetzt diese Seite gehackt wäre und jetzt stehen hier böse Befehle drin, zum Beispiel steht jetzt der Befehl drin, lösche alles, was im Home-Verzeichnis steht, dann hätte der Nutzer, der sich irgendwo gefreut hat, dass er jetzt vielleicht dieses Meteor-System installiert hat, im Endeffekt sein Home-Verzeichnis weggelöscht, also alle Dateien, die da drin stehen, je nachdem, wie viel da drin steht und wie schnell dieser Löschbefehl operiert. Das heißt also, sowas ist auch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, aber ich meine, es wäre ja kein Problem, dass wir uns vielleicht die Sache mal dekomponieren und einfach mal den ersten Teil angucken und mal schauen, was da rauskommt. Und nun könnten wir das uns auf den Bildschirm schreiben lassen, aber wenn uns das zu komisch erscheint, dann machen wir doch einfach mal Folgendes. Ich gehe erstmal mit dem Befehl cd in mein Home-Verzeichnis zurück. Also Change Directory, das hatte ich schon mal benutzt, um nach Public-HTML zu gehen, das hatte ich benutzt, um nach LT zu gehen und so weiter. Und wenn ich das cd ohne ein Argument angebe, komme ich immer in mein Home-Verzeichnis zurück. Wenn Sie hier das ls nochmal machen, sehen Sie also hier wieder den Bereich Public-HTML, also hier oben an dieser Stelle. Wo mein Mauscursor sich gerade bewegt. So, und jetzt könnten wir also dieses Kommando curl hier einwerfen und könnten das einfach mal ablaufen lassen und da spielt er uns den Inhalt dessen, was die Autoren von diesem Meteor-System uns vorgedacht haben, einfach mal auf dem Bildschirm. Jetzt ist das natürlich möglich zu scrollen und sich irgendwie so anzugucken, aber es ist doch ein bisschen mehr, wie man sieht. Es wäre also schon schön, wenn wir das irgendwie mal einfangen und vielleicht mal in Ruhe anschauen könnten. Wir haben ja Unix, das ist ja kein Problem und wir wissen, dass die Shell eine gute Zusammenarbeit organisiert. Das mit der Pipe hatte ich Ihnen schon gezeigt, das haben die auch so vorgesehen. Aber jetzt wollen wir eins machen, wir wollen uns einfach mal das Skript abspeichern. Und da können wir eins machen, das, was standardmäßig auf dem Bildschirm geschrieben wird, das können wir uns jederzeit in irgendeine x-beliebige Textdatei umleiten, also in eine Datei, die wir jetzt hier benennen, und da machen wir weiter nichts, als wir ein Größerzeichen schreiben. Dann sagen wir nämlich der Shell, starte bitte dieses Kommando so, dass die Standardausgabe, mehr ist das letztlich nicht wie typischerweise mit dem Bildschirm verbunden ist, wie das normalerweise der Fall ist, sondern verbinde es bitte mit einer geöffneten Datei des Namens, den ich dir angebe. Und das könnte ich jetzt einfach nennen Meteor. Das ist eine ganze Entscheidung, das ist vollkommen wurscht, wie ich es nenne. So. Jetzt sehe ich also hier ein paar Ausgaben, das sind die Ausgaben von diesem Curl-Programm, der berichtet mir über sein Tun. und dann schreibt er mir die Datei Meteor. Wenn ich jetzt ls mache, dann sehe ich die Datei Meteor, die habe ich mir gerade eben angelegt, hier ist sie. Und wenn ich ls-l Meteor mache, dann sehe ich das Ganze im langen Listing. So, und da sehe ich, die ist jetzt gerade 15.09 Uhr angelegt, hat also 6674 Zeichen Länge. Das kriege ich sofort im Prinzip über diese Angabe heraus. Wenn ich dem nicht trauen würde, könnte ich meinen Word-Counter ansetzen, der könnte das ja auch nochmal zählen. Und ich sehe, es ist also eine ganz normale, reguläre Datei mit einem Minus von dran. Und sie gehört jetzt in dem Fall mir, HOT, mein Nutzerkennzeichen. Also das ist aber normal, weil ich ja in meinem eigenen Umfeld operiere. Gut. Und jetzt könnte ich natürlich auf diese Datei den Editor ansetzen. Mache ich jetzt einfach mal. Mein VI setze ich jetzt mal hier an. Gebe dem das Meteor mit. Und dann kriege ich das Ganze zumindest schon mal ein bisschen eingefärbt, weil der sowas wie Syntax-Highlighting kann. Also der kann schon so ein bisschen die Struktur der Datei erkennen. Der kennt, weiß nicht wie viele, 100 Formate. Und stellt uns alle Kommentare erstmal blau dar. Also alles, was blau jetzt hier ist, das ist quasi nur Erläuterung, das ist nur erläuternder Text, das ist nichts, was die Maschine ausführen würde. Könnte ich mir also quasi schon mal wegdenken. Aber das, was dann so rot und so türkis und schwarz und so erscheint, das sind wirklich Befehle. Das heißt also, wer jetzt der Shell-Sprache mächtig ist, der könnte das jetzt alles auseinandernehmen und würde also dann der Reihe nach auch verfolgen können, was dieses Tool tut. Das wollen wir jetzt nicht auseinandernehmen, wäre aber quasi im Sinne von Open Source analysierbar. Jetzt können Sie also gucken, wenn Sie dann nach eigener Code-Analyse oder wenn Sie jemanden kennen, der gut Shell kann, fragen Sie den, ist das aus deiner Sicht okay? Und wenn ja, dann würden Sie vielleicht dieses Skript ausführen und dann können Sie die gesamte Zeile mal sozusagen, wie es auf der Webpage steht, mit Pipe und SH und dann hätten Sie genau diesen Effekt erzielt. Ich habe es also jetzt mal zwischengespeichert. Original ist es so gedacht, man soll es sich gar nicht angucken. Man piped es eben in die Shell hinein. Das heißt also, dieses Curl-Kommando holt die Daten aus dem Netz, schreibt sie auf die Standardausgabe. Die Standardausgabe lenke ich mit der Pipe sofort zur Standardeingabe des nächsten Kommandos um. Das ist in dem Fall die Shell selbst und die führt dann die Befehle aus. Ist das Prinzip erstmal einzusehen? Also wenn Sie das nicht verstanden haben, dann fragen Sie es bitte einfach nochmal. Weil das ist so ein ganz zentraler Gedanke, wie so ein Unix-System operiert, also wie wir auch auf den Shells operieren. Wenn jetzt niemand da was einzuwenden hätte, würde ich es jetzt erstmal unterstellen, es ist ungefähr klar geworden oder es ist Ihnen klar. Da können wir dann vielleicht auch mal weiter gucken. Was Sie vielleicht daraus ableiten können ist, ich muss meine Programme nicht spezifisch vorsehen, dass die mit bestimmten Dateien operieren können oder nicht, sondern ich kann mit der Shell immer ganz geschickt die Dateien zuleiten. Also ich kann sozusagen die Ausgaben und die Eingaben geschickt um und um lenken. Das ist eigentlich der große Effekt, den so eine Shell mitbringt. Macht die Sache unheimlich flexibel. Es gibt sogar einzelne Programme, die können überhaupt nicht mit Dateien umgehen im eigentlichen Sinne. Die können nur Standardeingabe und Ausgabe lesen und dann kommt man gar nicht anders zurecht mit denen, als wenn man mit der Shell irgendwas hin und her dirigiert. Also kleiner Zeichen wäre die Eingabeumlenkung, größer Zeichen die Ausgabeumlenkung und der Senkrechtstrich wäre die Pipe. Das sind so die drei zentralen Elemente. Gut. Wir lassen das Meteor wieder gut sein. An sich interessiert mich die Software gar nicht, aber jetzt in dem Moment, sondern ich wollte es nur mal zeigen, weil genau hier ich so eine Installationsanleitung gefunden habe, wo Sie quasi die Kommandozeile gleich voll einsetzen, schon mit einer Pipe. Und dass so eine Pipe funktioniert, das ist wiederum eine Eigenschaft des Linux-Kerns oder des Unix-Kerns, der bildet einfach sowas aus. Also der Unix-Kern kennt Pipes und dadurch kann die Shell drauf zurückgreifen. Gut. Wir finden die Shell an ganz verschiedenen Stellen. Das hatte ich Ihnen schon gezeigt, wo ich sie gefunden habe, nämlich in diesem Terminal-Emulator. Sie finden sowas zum Teil in irgendwelchen Applets. Sie finden sowas zum Teil auf einer virtuellen Konsole Ihres Systems. Wer zu Hause vielleicht schon mal mit seinem eigenen Linux-System hantiert, dann hat vielleicht sowas wie Steuerung Alt-F2 oder Alt-F3 oder sowas eingegeben. Der ist da auf so einer komischen Seite gelandet, wo dann stand da irgendwas mit Login Doppelpunkt und macht er dann auch irgendwie nichts. Und das ist sozusagen dann der klassische Unix-Login-Bildschirm, wo es keine Grafik gab oder auf Maschinen, wo es keine Grafik gibt, das ist immer noch so. Da muss man also sein Kennzeichen angeben, sein Passwort angeben und dann loggt man sich da ein und dort ist man auf Gedeih und Verderb natürlich der Shell ausgeliefert. Wenn Sie unter einem grafischen System operieren, wie jetzt in meinem Falle, können Sie ja jederzeit die Dinge, die Sie nicht mit der Kommandozeile lösen wollen oder nicht hinbekommen, können Sie ja grafisch lösen. Also nehmen wir mal an, Sie sagen, ach, all diese Editoren auf dieser Shell, die sind irgendwie total nervig. Machen wir mal als Beispiel, also ich zeige es Ihnen mal nochmal schnell. Ich könnte ja jetzt auch diesen Nano genommen haben, wo ich sage, der ist einfacher zu bedienen. Da kann man also einfach gleich sofort loslegen, irgendwas tippen. Und hier unten steht auch dran, wie man wieder rauskommt. Also mit Ctrl-X könnte man es beenden. Beim VI hat man nämlich das Problem, man kommt schon mal gar nicht raus, wenn man nicht weiß, wie. Also man startet dieses Ding, das ist manchmal sehr unvorsichtig, wenn man das wirklich als Neuling tut. Jetzt ist die Frage, wie komme ich aus diesem Ding raus? Das sagt nämlich nichts. Und da muss man wissen, dass mit Doppelpunkt Q eine Möglichkeit besteht, das Ding wieder loszuwerden. Es gibt mehrere. Eine davon ist, wenn ich nichts editiert habe, komme ich mit Doppelpunkt Q wie quit wieder aus dem Ding raus. Also das sind so Tools, wo man letztlich schon gesagt bekommen muss, wie man sie wieder los wird. Bei dem Nano steht es halt einfach dran. Wenn Ihnen das aber alles irgendwie zu albern erscheint oder sagen, ich brauche trotzdem nehme ein grafisches Tool, ist ja kein Problem. Wenn Sie sagen, ich bin Freund von Gedit, Gnome Editor oder so, dann schreibe ich es halt hin. Gedit Meteor, kein Problem, kann ich ja machen. Und dann kommt eben so ein Bundesprogramm des Weges. Ja, das ist ja so. Und da kann ich dann mit Control vielleicht auch irgendwas größer schalten oder auch immer, je nachdem, was die Tools können. Da bin ich nur wieder nicht so gut, weil ich sie kaum benutze. Egal. Also da sehen Sie in der Wahl der Mittel frei. Das dürfte auch der normale Anwendungsfall sein. Also wenn Sie sich entschließen, würde ich jetzt mal behaupten, die Shell zu benutzen, privat, für sich, für Ihre Zwecke oder für Ihre Projekte, dann werden Sie vermutlich standardmäßig unter einer grafischen Oberfläche arbeiten und werden eben dann die gesamte Palette der Tools zur Verfügung haben. Gut. Was kann man starten? Habe ich schon gezeigt. Grafische Programme kann man starten, man kann Kommandozeilenprogramme starten und man kann Fullscreen-Programme starten. Fullscreen ist gegenüber dem allgemeinen Kommandozeilenprogramm das, was den ganzen Bildschirm, also die gesamte Konsole, in Anspruch nimmt. Nano ist so ein Typ, VI ist so ein Typ. Was kann man noch machen? Wer jetzt sagt, ich möchte gerne einen Dateimanager haben, es muss aber kein grafischer sein, aber ich möchte es quasi aber doch schon Fullscreen und so ein bisschen mit schon Hilfestellung, welche F-Tasten machen was oder keine Ahnung, dem könnte man den Midnight Commander empfehlen, MC. Also das, wer vielleicht noch die alte DOS-Welt kennt, kennt Norton Commander oder wer heutzutage irgend sowas kennt wie Total Commander und all die mit Commander, wie die unter Windows alle heißen, keine Ahnung. So ein Nachbau von diesem uralten Typ Norton Commander ist der sogenannte Midnight Commander, ein relativ standard, also häufig anzutreffendes Tool. Und damit haben Sie quasi auch so ein Terminal, das ist also im Endeffekt wieder nichts Grafisches im eigentlichen Sinne, aber Sie haben so eine Art Cursor hier ausgebildet. Sie können also mit der Cursor-Taste hier durchgehen, mit der Tabulator-Taste hin und her springen und könnten jetzt natürlich mit F5 was kopieren, mit F6 was umbenennen, mit F8 was löschen. Das sind die alten F-Tasten, die der Norton Commander unter DOS-Zeiten, also im guten alten MS-DOS, gebracht hat. Also wie das damals ging. Und die damals vielleicht Computerkurse belegt haben, also die schon hinreichend Jahre auf dem Buckel haben, sage ich jetzt mal, also die das schon erleben durften, oder vielleicht auch die Jugend, die sich heute für sowas interessiert, sei es, weil es alte DOS-Spiele spielen oder so. Dann hat man diesen Norton Commander so häufig eingesetzt und das findet man hier wieder. Also auch das kann man benutzen. Und dann gibt es ja solche ganzen, ganz hartgesottenen wie Björn Grellner und mich, wir machen sogar unsere Mail auf so einem Tool. Also das ist bestimmt ganz abartig, ich zeige es aber trotzdem mal. Ich habe das mal vor Jahren in einem Kursus gezeigt und da hat mich dann jemand gefragt, wie machen Sie denn das, dass Sie dann Anhänge verschicken oder so. Also das ist auch gelöst, sogar das geht, man glaubt es gar nicht. Ich sage immer, bis der Thunderbird-Nutzer oder jemand, der so ein grafisches Mail-Programm benutzt, sein Programm gestartet hat, habe ich schon die ersten drei Mails bearbeitet. Also jetzt mal übertrieben gesprochen. Ich zeige es mal ganz kurz. Ich gebe also ein Pine, das ist das Tool Alpine, also wenn es interessiert, das ist einer dieser Standardmailer, die textuell arbeiten. Wer gestern beim Sven Gugges vielleicht in dem Vortrag war, hat Mutt kennengelernt. Das ist sozusagen eine Alternativversion, eben für die Leute, die eben eine andere Bedienoberfläche wollen, denen der Mutt nicht so gefällt. Und ich starte also mal Pine, das ist meine Mailbox, das ist meine echte live Mailbox. Ich kann also hier im Prinzip mit der Page-Down-Taste kann ich hier also entsprechend tabulieren. Und da sehe ich zum Beispiel hier tatsächlich in jeder einzelnen Zeile, was ist für eine Mail gekommen. Steht vorne also die Mail-Nummer, Nummer 650 ist meine letzte Mail. Also offenbar habe ich 650 Mails in der Box. Die ist 15.14 Uhr gekommen, ist von Elemar Riesebieter gewesen, ist über eine Mailingliste gekommen und so weiter. Kann ich mir also angucken. Da ich auf der Vim-Liste bin, also faktisch von diesem Editor, den ich da vorgeführt habe, den benutze ich seit 1992, habe auch mit dem Entwickler meine ganze Zeit immer privat hin und her gemailt, wo der in Afrika ein Jahr sozialen Einsatz gemacht hat, hat er ein bisschen mit mir sozusagen den Kontakt nach Europa gehalten. Und seitdem bin ich also traditionell auf dieser Liste, obwohl ich kein Vim-Entwickler bin. Und jetzt könnte ich zum Beispiel mal ganz schnell sagen, in diesem Tool zeigen wir doch mal bitte alle Sachen an, die irgendwie Partner Vim haben. Und da holt er mir tatsächlich dieses sofort in einem Schlag heraus. Sie haben gesehen, wie schnell das funktioniert. Und jetzt könnte ich im Prinzip sagen, also das ist alles irgendwie, das ist alles Mist. Also halte ich die D-Taste drauf wie Delete. Ich setze das alles erstmal auf Delete. Ich sage mir, gut, okay, den letzten Patch, das könnte ich mir ja vielleicht mal merken wegen der Nummer. Den mache ich mal wieder auf Undelete. Dann mache ich X-Punch weg und dann ist es fort. Sie haben also gesehen, wie schnell ich meine Mailbox ausputzen kann. Also das habe ich bestimmt schon in der Zeit gemacht, bis ein richtiger Firefox hochgefahren ist, der alle möglichen Add-ons geladen hat, was bei mir mal relativ lange dauert. Könnte man also so benutzen. Bloß mal so als Gedanke, auch das lässt sich über die Kommandozeile letztlich machen. Und wer jetzt bloß mal einen Zugang zu einem System hat mit einer Shell, weil dort gar nichts anderes existiert, der kann also trotzdem seine E-Mail damit bearbeiten. Auch das würde funktionieren. Also das wollte ich bloß damit mal gesagt haben. Wäre vielleicht mal so eine Idee, sich einfach mal anzugucken. Gut. Wie läuft sowas prinzipiell ab? Das will ich ganz kurz halten. Die Shell ist brav, das hatte ich schon mehrfach gesagt. Die kommt mit einem Prompt. Die wartet auf meine Eingabe. Ich tippe meine Kommandozeile und drücke die Taste Enter. Wenn ich die Taste Enter drücke, übergebe ich die Kommandozeile, die Shell nimmt sie auseinander, die analysiert das und führt sie aus. So, gucken wir uns das am besten praktisch nochmal an. Was würde jetzt hier passieren, wenn ich so etwas mache wie vorhin? Ich hatte sowas zum Beispiel gemacht, ls-l Meteor. Das wäre eine Kommandozeile, die hat keinerlei Sonderzeichen. Da wird einfach wirklich nur Folgendes gemacht. Da wird das Kommando ls gesucht, das Kommando ls wird gestartet. Dem wird als erster Parameter ein -l mitgegeben und als zweiter Parameter wird Meteor mitgegeben. Das heißt, das wird 1:1 durchgereicht. Hätte ich aber sowas geschrieben, wie zum Beispiel bc-l, wo klar ist, kommt eine Zeile raus, ich lasse mir also faktisch diese Ausgabe nochmal durchzählen, dann hat das schon eine gewisse besondere Bedeutung, weil dieser senkrechte Strich, der wird nicht an irgendwen weitergegeben, sondern das ist ein Zeichen für die Shell selbst, die bedeutet nämlich, dass sie eine Pipe organisieren muss. Sie muss also quasi zwei Kommandos starten, einmal das ls, einmal das wc und muss die beiden über so eine Datenröhre verbinden. Und das ist sozusagen ein Auftrag an die Shell, das ist also ein Sonderzeichen, was die Shell selber zu einer gewissen Operation bewegt, aber nicht 1:1 an die Kommandos durchgereicht wird. Also das sind so die zwei unterschiedlichen Arten von Zeichen. Die normalen Zeichen, die werden einfach 1:1 genommen. Da wird das erste Wort, also das erste mit Leerzeichen abgetrennte Wort, wird in der Regel als Kommandoname verstanden, wird aufgerufen und dann werden die anderen Argumente hinterhergegeben. Wie gesagt, mit solchen Sonderzeichen, Größerzeichen, Pipe, damit steuern Sie die wirksam oder die Wirkung der Shell selbst. Oft ist ja die Frage, wie kann ich denn nun überall das mal nachlesen? Oder beziehungsweise ich weiß grob, es gibt da vielleicht ein Kommando ls, das habe ich irgendwo gesehen. Aber was hat denn das nun für Möglichkeiten? Wo kriege ich denn Hilfe zu all diesem? Und das kann man relativ schnell dadurch beantworten, dass es da Manual Pages gibt. Auch diese sind in der Shell aufrufbar. Und auch das sind in der Regel ein Kommando, was Fullscreen irgendwo arbeitet. Also wo Sie faktisch die einzelnen Seiten der Manual Pages sich anzeigen lassen können. Wenn ich das hier aufrufe, sehe ich einen Teil dieser Manual-Page und da das ls eben sehr, sehr viele Optionen hat und vieles kann, müsste ich hier mit weiteren Cursor nach unten oder Cursor nach oben mich hier einfach durchtasten, um das alles mal zu lesen. Will ich jetzt nicht machen, aber Sie sehen schon, diese vielen Optionen, die hier existieren, sind etwas, was man lernen könnte. Die kennt sicherlich von uns auch niemand geschlossen. Also wenn jetzt irgendwelche extravaganten Dinge benötigt werden, da suche ich mir die auch in dem Manual zusammen. Aber durch das tägliche Arbeiten weiß man natürlich die wichtigsten, die man so kennt. Langes Listing umgekehrt oder Listing nach der Größe der Dateien geordnet oder ähnliches. Das weiß man dann einfach aus dem Kopf und diese Dinge kann man dann einfach irgendwo ansetzen. Es gibt dann neben dem Manual auch noch ein Infosystem, das kann man noch benutzen. Und die einzelnen Kommandos selber haben in der Regel auch noch einen Hilfeschalter. Das heißt also, man muss immer schauen, ob mit -h oder --help man irgendwo weiterkommt. Wir können ja mal gucken, ob er hier uns irgendwas anbietet. Hat er nicht gemacht, aber vielleicht bietet er uns -help. Ja, tatsächlich. Also ls selber kann auch eine sehr, sehr lange Hilfe rausschreiben, die schon mehr als eine Seite füllt. Und dann kann man sich sozusagen vom Kommando selbst, ohne das Manual-Kommando oder ohne das Infokommando informieren lassen, was bringt ls zu Wege. Gut, so viel zu diesem Thema. Jetzt wäre die Frage, wie wollen wir weitermachen? Was wäre Ihnen lieb? Wie wollen wir die letzte reichliche halbe Stunde benutzen? Wollen wir jetzt Fälle diskutieren, die Sie eventuell interessieren? Haben Sie da was, was wir ansprechen könnten? Oder soll ich einfach versuchen, noch irgendwelche Dinge zu zeigen, die mir so eingefallen sind? Also wenn jetzt jemand einen Wunsch hätte, dass er sagt, ich würde gerne mal das und das machen, da können wir ja versuchen, das irgendwie zu diskutieren. Ansonsten muss ich mal was einfallen lassen. Genau. Genau. Wiederholen. Also die Frage war gewesen, wie organisiert man den Ablauf von bestimmten Shell-Programmen oder Shell-Skripten in dem Sinne zu bestimmten Zeiten, immer wiederholt. Genau. Das kann man verschieden organisieren. Wir machen es typischerweise durch sogenannte Cronjobs. Das heißt also, wir schreiben die Shell-Skripte, das können wir uns ja vielleicht auch dann gleich mal anschauen, wie wir selber so ein kleines Skript mal schreiben könnten. Und dann gucken wir uns mal an, wie man sowas in die, also wie wir es sozusagen verankern auf den Maschinen. Da gibt es also mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Wir machen das ja in der Regel als Systemadministratoren. Wir tragen das also faktisch mit entsprechenden Rechten ein, zentral im System. Und dann kann über diesen entsprechenden sogenannten Cron-Daemon, der regelmäßig darüber wacht, was da zu bestimmten Zeiten zu machen ist, diese Ausführung organisiert werden. Weil wir jetzt das Thema Shell-Skript angesprochen haben, wir hatten ja noch keins so richtig gebaut, oder eigentlich haben wir uns eins bauen lassen. Das Meteor-Ding war ja quasi ein Shell-Skript, das ist aber ein bisschen kompliziert, das zu zeigen. Wir könnten uns also ein eigenes Skript mal überlegen. Und da könnten wir mal sagen, wir machen mal ein ganz einfaches Skript. Das nennen wir auch einfach nur Skript, weil mir jetzt gar nichts Besseres einfällt. da schreiben wir mal was rein. Was können wir denn da machen? Wir könnten doch zum Beispiel zu einer ganz bestimmten Zeit uns einfach den Datumsstempel ausgeben lassen, dass wir sagen, das Programm soll uns berichten, was zu dieser Zeit für ein Datum auf dem System vorgelegen hat und soll uns von mir aus noch berichten, wer sich da eingeloggt hatte auf der Maschine. Also welche Nutzer sind aktiv, welche Last ist auf der Maschine oder irgend sowas. Wäre das eine Möglichkeit, was wir mal als Beispiel suchen könnten? Dann könnte ich Folgendes tun. Ich würde also in eine Datei ein Kommando hereinschreiben, das heißt date, und ich würde ein anderes Kommando hereinschreiben, das heißt w. W ist eines dieser Kommandos, was mir anzeigt, was auf dem System gerade los ist. Und das speichere ich jetzt mal in dieser Datei Skript. Ich zeige Ihnen mal, wie die Kommandos einzeln funktionieren. Einzeln würden sie so funktionieren, da kriege ich den aktuellen Datumsstempel. Wenn ich das also mehrfach wiederhole, zählt das automatisch die Zeit nach oben, also jetzt 15:25:32. Wenn ich es widerrufe, ist es jetzt schon 15:25:36. Und wenn ich mit w mir sozusagen einen Überblick über die Maschine verschaffe, sehe ich, welche Last auf der Maschine herrscht, nämlich gar keine. Das ist ein Lastfaktor von 0,02, also die ist überwiegend gelangweilt, weil ich halt nichts von ihr will. Und sie zeigt mir an, dass ich irgendwo hier eingeloggt bin, also mein Nutzerkennzeichen, und dass irgendwo ich einen GDM-Session-Worker gestartet habe. Das ist also offensichtlich ein Programm, was diese ganze grafische Oberfläche hier irgendwo mit organisiert. Und dass ich das Kommando W selbst ausführe. Das ist ja jetzt kein Wunder, weil das Kommando W ist natürlich zu dem Zeitpunkt gelaufen, wo es die Systemanalyse vorgenommen hat. So, und das könnte ich jetzt in dieses Skript, könnte ich in diesem Skript hier aus- oder eintragen. Ich editiere also nochmal dieses Skriptl in der Form, dass ich das nochmal exakt beschreibe, dass das ein Shell-Skript ist. Das erkläre ich gleich mal, warum und wieso. Ich trage diese Zeile ein. Das ist eine sogenannte Shebang-Zeile. Die sagt im Prinzip dem Betriebssystem, dass dieses Skript, was ich hier stehen habe, bitteschön ein Shell-Skript ist und zwar mit dem Befehl bin Shell ausgeführt werden soll. Das wäre also eine Möglichkeit, um das anzugeben, sodass ich das wie ein fertiges Programm dem System verkaufen kann. Und der muss also überlegen, oder muss nicht überlegen, sondern muss einfach suchen, wo gehört der entsprechende Interpreter oder findet er den entsprechenden Interpreter, um dieses Skript auch auszuführen. Und wenn ich das abgespeichert habe, würde ich noch eines tun, dann würde ich noch diesem System, diesem File den Status ausführbar geben. Das mache ich in folgender Form. Ich sage Change Mode plus X Script. Das heißt also, ich würde das Ding zu einer ausführbaren Datei erklären. Das hat nämlich den Vorteil, dann kann ich das wie ein Kommando verkaufen, was es neu im System gibt. Ich kann also so tun, als wenn dieser gesamte Kommandosatz jetzt um das Kommando Script erweitert worden wäre. Und das kann ich dann auch sofort hier direkt aufrufen. Das heißt also, ich habe jetzt ein neues Kommando geschaffen. Das kann ich rufen wie ein fertiges Programm, wie CP, wie LN, wie RM, wie WC und wie all diese Kommandos, die ich schon mal benutzt hatte. Und wir gucken es uns nochmal im gesamten Zustand an. Dann bedeutet das aus Sicht der Shell Folgendes. Das erste ist eigentlich ein Kommentar. Also die Shell übergeht den, weil alles, was mit einem Doppelkreuz beginnt, ist für die Shell ein Kommentar. Das ist nur erklärendes Beiwerk, das macht nichts. Und dann weiß sie, dass sie zwei Kommandos ausführen muss. Einmal das date und einmal das w. So, und jetzt könnte ich versuchen, diesem System das Ganze als cronjob unterzuschieben, dass ich also sage, er soll immer dieses Skript ausführen zu bestimmten Zeiten. Und das würde von der Sache her zum Beispiel so funktionieren. Wir sehen, ob hier schon was vorbereitet ist. Sonst müssen wir uns mal ein Beispiel klauen, wo es schon geht. Ja, hier hätten wir sowas. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu hinterlegen. Eine Möglichkeit besteht darin, in den Ordner etc/cron-d zu gehen und dort entsprechende sogenannte cronjob-Files abzulegen. Wir gucken mal rein, wie sowas zum Beispiel ausschaut. Und da gibt es also hier schon mal ein Skript oder ein so ein Eintrag, der startet also ein Kommando, das nennt sich Power Off. Das ist im Prinzip ein Kommando, was die Maschine runterfährt, was den Strom wegschaltet. Sie können also aus dem Unix-System heraus das System selber runterfahren, indem Sie einfach den Strom wegschalten, über ein Kommando. Und wenn man das über so einen Cron-Mechanismus machen will, muss man dieser Syntax Genüge tun, die von Cron aus vorgegeben ist und die ist so definiert. Man schreibt zunächst erstmal die Minuten hin, wann das ausgeführt werden soll, also irgendwann 10 Minuten nach einer bestimmten Uhrzeit. Dann sagt man die Uhrzeit an, 16 Uhr. Dann sagt man den Tag, der 23. und dann der Monat. Also am 23.12. 16.10 Uhr, das bedeutet diese Angabe, unabhängig vom Wochentag, das fünfte wäre der Wochentag, den man noch kodieren könnte, ob Montag, Sonntag, Freitag oder irgendwann, wann das passieren soll, ist mit den Rechten des Systemadministrators, darum steht hier Root, das Kommando SBIN Power Off auszuführen. Das Power Off geht nur, wenn es der Root, also der Systemadministrator, ausführt, nur der hat die Rechte, das zu tun, sonst kann ja jeder die Maschine runterfahren, das wäre ein bisschen ungünstig für einen Server oder so, dass jeder Nutzer hingeht, schreibt mal Power Off, ist die Maschine weg, also eher nicht so zielführend. der Administrator darf es halt tun. Und man gibt hier also im vollen Pfad den Weg an bis zu diesem Kommando. Und er liegt eben unterhalb der Wurzel im Verzeichnis SBIN mit dem Namen PowerOff. Und jetzt könnten wir versuchen, so etwas Ähnliches zu konstruieren und das meinetwegen mal mit unserem schönen Skript zu organisieren und dann mal zu schauen, was das Ding eigentlich tut. Vielleicht würden wir das mal mit einem Datum, was jetzt bald kommt, würden wir das mal versuchen hier reinzulegen und dann das Ding mal auszuführen. Ich würde es natürlich dazu gerne von meinem Home-Verzeichnis wegbewegen. Ich würde es jetzt gerne mal irgendwo nach Temp oder irgendwo hinlegen, also faktisch auf dem Dateisystem von der Maschine, weil mein Home-Verzeichnis ist ja, wie gesagt, auf einem Netzwerkfilesystem, ist ja gar nicht auf der Maschine. Also würde ich das versuchen, von dort weg zu transportieren auf die Maschine, sodass dann hier das System auch entsprechend Zugriff auf die ganze Sache hat. Ich mache es mal. Ich gehe also in mein Home-Verzeichnis, kopiere dieses Skript, gehe nach Temp. Ich schaffe das jetzt mal nach Temp. Wir versuchen es mal über Temp. Ich gehe dann in den Ordner Temp, schaue mir das an, das ist nicht ganz schön viel, aber irgendwo müsste mein Skript existieren. Hier ist es. Hier ist mein Skript. So. Das gehört mir immer noch. Es ist durch mein Change Mode plus X ist es ausführbar geworden, deshalb stehen hier vorne diese ganzen X. Das bedeutet, ich kann das also als Befehl benutzen. Und jetzt wäre die Frage, jetzt lassen wir es laufen, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Von mir aus könnte man ja auch sagen, wir lassen das alle 2 Minuten laufen oder irgend sowas, oder jede Minute, auch sowas kann man machen. Man kann das auch jede Minute laufen lassen. Und wir würden dann natürlich versuchen, das Skript dazu zu bringen, dass es seine Ausgaben irgendwo auch hinschreibt. Das wäre vielleicht auch keine ganz schlechte Idee. Und dann machen wir das vielleicht nochmal in so einer Form, dass wir sagen, das Skript soll bitte diese beiden Kommandos zwar ausführen, aber soll sie in eine Datei umlenken. Dass wir das nicht auf dem Bildschirm geschrieben bekommen, weil in dem Moment, wo wir das im Hintergrund ausführen, haben wir ja keinen Bildschirm, da ist ja gar nichts da. Also müssten wir versuchen, das irgendwie in eine Logdatei zu schreiben oder keine Ahnung, irgend sowas. Und da mache ich mal Folgendes, das sage ich mal, ich definiere eine Ausgabedatei. Das ist jetzt ein ganz schlechter Weg, dass man so macht, was eigentlich nicht, aber ich mache es mal einfach so, dass wir es nachher auch wiederfinden. Ich definiere jetzt einfach eine Ausgabedatei, die nenne ich jetzt mal Temp-Protokoll. Und die weise ich einer Variablen zu, die Variable heißt out. Also man kann innerhalb so einer Shell auch Variablen belegen und die Variablen kann man dann benutzen. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, bitte füge die Ausgabe von diesem date-Kommando in das Protokoll, oder schreibst es ins Protokoll, aber hängen Sie bitte immer an das Protokoll an. Das heißt also, jetzt habe ich nicht dieses einzelne Größerzeichen verwendet, sondern ich habe 2 verwendet. Das bedeutet, häng es einfach hinten an. Damit kann ich eine Datei sukzessive fortschreiben. Also das ist eine etwas andere Form dieser Ausgabeumlenkung. Also nicht immer brutal drüber schreiben und das alte weglöschen, sondern ich will das sukzessive quasi fortschreiben. Und dasselbe könnte ich mit diesem machen. Das kann man alles noch viel intelligenter schreiben. Man kann die auch zu Gruppen zusammenfassen und dann geschlossen umlenken. Ich mache es jetzt mal ganz primitiv, sodass man sieht. Ich habe also irgendwo eine Ausgabedatei definiert. Das soll dieses Skript schreiben. Und ich habe zu beiden Kommandos gesagt, bitte lenkt das um. Normalerweise macht man das so nicht, weil ein fester Name hat immer so ganz negative Konsequenzen. Macht man so eigentlich nicht, man macht das immer mit dynamischen Namen, aber dass wir es einfach finden, machen wir es mal mit einem festen Namen. So. Ich speichere das jetzt hier rein, starte das Skript nochmal und jetzt gucke ich mal, ob es tatsächlich ein Protokoll angelegt hat. Ja, hat es angelegt. Also ich habe jetzt eine Datei, die hat offenbar 335 Zeichen bekommen und heißt Protokoll. Jetzt starte ich das Ding nochmal. Lassen wir es wieder anzeichnen, hat sie schon 685 Zeichen. Das heißt also, die schreibt sich schrittweise fort. Und wenn ich das jetzt mal sehen möchte, was in dieser Datei drin steht, dann müsste ich mir einfach mal den Inhalt auflisten lassen. Dann nehme ich entweder den Editor, gucke ich rein. Oder aber, wenn ich es bloß mal auf der Kommandozeile sehen will, gibt es ein Standardkommando cat. Damit kann man sich sowas sofort anzeigen lassen. Das cat kann auch eine ganze Menge mehr, aber man kann sich damit mal was anzeigen lassen. Und da sehen Sie, aha, da hat es tatsächlich diese beiden Ausgaben reingeschrieben. Einmal von 1533. Und einmal, also von 15.33.10 und von 15.33.23. So. Und jetzt könnten wir versuchen, mit diesem Skript dieses Protokoll mal irgendwie fortzuschreiben. Mal sehen, ob es gelingt. Ich müsste dazu auf dieser Maschine natürlich Administratorrechte erlangen. Das darf ich jetzt glücklicherweise, weil ich im Rechenzentrum Admin bin. Sie dürften das jetzt hier auf dieser Maschine sicherlich nicht. Das heißt, ach du lieber Gott, jetzt muss ich natürlich hier an der Stelle sehen, dass ich diese Root-Rechte bekomme, und jetzt muss ich mein Passwort hier eingeben. Da mein Passwort ziemlich lang ist, habe ich das ein bisschen zu tun. Das ist aber nicht schlimm. Ich hoffe, ich bekomme es fehlerfrei in einem Schlag zusammen. Ja, habe ich hingekriegt. Gut, super. Es sind so 30 Zeichen, also muss man ein bisschen tippen, aber egal. So, jetzt war also die Idee die, ich stelle mir natürlich Beispiele. Das ist klar, ich fange nie bei Null an, sondern ich gucke halt einfach ein bisschen rein, gehe nochmal in dieses EDC Grund D. Das können Sie auf Ihrer Maschine machen, da sind Sie ja in der Regel Administrator. Da dürfen Sie das ja alles. Und ich würde mir also quasi von mir aus abgeleitet aus diesem Power-Off, würde ich mir ein anderes Skript erzeugen, das da, wie soll es heißen, keine Ahnung, do it. Also ich will es einfach machen, mach's, wiederhol's, nenne ich einfach mal do it, fällt mir nicht besser ein. So, und jetzt schreibe ich rein, alle 2 Minuten, oder nee, von mir aus sogar alle Minuten, an x beliebigen Zeiten, soll er bitte als Nutzer root, oder mach es als hot, auch eine gute Idee, ist richtig, dann mache ich es als hot, ich hoffe, er kann das, so, also würde ich jede Minute zu x beliebigen Zeiten, darum schreibe ich die vielen Sterne, als Nutzer hot, das ist jetzt mein eigenes Recht, würde ich dieses Skript versuchen auszuführen. So, jetzt gucken wir uns das an, jetzt ist das hier drin, jetzt müsste irgendwo dieser Grunddaemon das Ding irgendwann neu lesen, man kann dem aber auch von der Seite auf die Sprünge helfen, ich weiß es nicht, wir können ja mal gucken, ob es irgendwas tut. Das heißt, wenn Sie jetzt ganz sicher sein wollen, könnten Sie einfach diesen Dienst neu starten, diesen Cron-Dienst. Aber eigentlich müsste es so sein, dass er alle Minuten schaut, dass hier ein neues Skript vorliegt, also ein neues Cron-File vorliegt, und dann müsste das irgendwann mal auch anfangen auszuführen. Wir können ja nochmal gucken, ob es schon passiert ist. Dann mache ich jetzt mal Folgendes. Ich mache ls-ltr, also langes Listing, und zwar umgekehrt nach der Zeit sortiert. Das ist also eine, also sind zwei weitere Optionen. Damit bekomme ich im Prinzip das lange Listing so, dass die neuesten Dateien immer unten stehen und die alten oben. Weil in der Regel interessiert mich doch immer das Neueste. Und das will ich doch dann unten im Ende dieses Listings mal sehen. Und da sehen wir, dass eigentlich nur 15.33 offensichtlich was passiert ist. Also das Skript noch nicht gelaufen ist. Also sonst hätte es hier irgendwas tun müssen, meiner Meinung nach. Können wir nochmal gucken. Also das wäre eigentlich der Weg. Also dass man das versucht, über so einen Cron-Job, irgendwo über so eine Cron-Datei da einzuschleusen und dann einfach der Reihe nach zu kontrollieren, ob das denn wirklich tut. Also das wäre so die Idee. Also wir können das ja mal einfach liegen lassen. Wir gucken mal ein paar Minuten später nochmal nach, ob es was gemacht hat. Ansonsten könnten wir uns erstmal mit noch was anderem beschäftigen. Oder gibt es Fragen zu diesem Ansatz, wie man es den tun könnte? Bitte? Können Sie den Cron-Job nochmal kurz anzeigen? Natürlich kann ich den anzeigen, gerne. Logisch. Moment, wir machen nochmal diesen Cron-Eintrag, ne?
Genau.
Also die Idee war die, das erste beide sind Kommentare, das können Sie streichen. So, und dann war, ach Gott, sieht man das überhaupt richtig? Kleinen Moment. Sieht man es so, ja. Bedeutet im Prinzip, jede Minute, ansonsten nicht weiter eingeschränkt. Also ich gebe keine Stunde vor, ich gebe keinen Tag vor, ich gebe keinen Monat vor, ich gebe keinen Wochentag vor, ich gebe gar nichts vor. Ich sage immer Stern, 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 immer machen, und zwar aller Minuten. Mit dem Nutzer, das bin jetzt in dem Fall ich, aber im Normalfall würde man viele Jobs natürlich als Root starten, wenn die im System irgendwas tun sollen. Und dann gibt man den Pfad des Programms an, das ich da geschrieben habe, das ich extra für diesen Zweck gebaut habe. Also das ist die Idee. So sind diese Cron-Einträge in der Regel zu formulieren. Sehr gute Frage. Jetzt habe ich ein schönes Skript. Das gucken wir uns an. Bitte? Ja, also die Frage war, genau, ich soll es ja wiederholen, die Frage war nach Dateidubletten sozusagen zu suchen, richtig?
Und dann können wir links anlegen und vielleicht können Sie mal den Unterschied zwischen symbolischen und hard links erklären.
Das können wir gerne machen, genau. Danke. Kein Problem. Ich mache es nochmal ls-lta, vielleicht, nee, da ist nie lieb mit mir. Da würde ich jetzt mal Folgendes machen. Starten wir doch mal neu hier den Grund. Ich probiere es mal. Ich starte mal den Kollegen mal neu. Das mache ich jetzt mal hier mit ein bisschen paar wilden Kommandos. Ich glaube, es geht irgendwie so. Restart. Und das war doch irgendwie, nee, weil ich mir es nicht merken kann, muss ich natürlich nachgucken. So, Moment, wie heißt er? Hier, so heißt er, Cron Service. System Control, ich mache sofort das andere, Restart, Cron.Service. So, jetzt ist der Cron-Daemon neu gestartet und jetzt hoffe ich, dass er das dann irgendwann liest, dass er das machen soll und dass er es wirklich jede Minute macht. Das werden wir dann sehen. Jetzt ging es um die Frage der Dubletten. Ich habe ein kleines Programmchen mal gebaut, das zeige ich Ihnen jetzt gleich und sofort in Farbe und live. Das liegt bei mir liegt in Bin und heißt, wie heißt es denn, irgendwas mit Finde Dubletten oder so ähnlich. Genau, Finde Dubletten. So, das wäre eine Möglichkeit, die ist irgendwo, meine ich, sogar in meiner Folie, auf irgendeiner dieser Folien hinten dran steht sogar da. Ich will es aber versuchen zu erklären. Ich bin an einem bestimmten Ort gelandet, bin also mit CD in ein bestimmtes Verzeichnis gegangen. Davon gehe ich jetzt erstmal aus. Das war so der Ansatz gewesen. Und wenn ich dieses Kommando starte, startet es selbst erstmal ein Kommando Find. Find von sich aus, wenn Sie das ohne wirkliche Argumente starten, wird es vom aktuellen Punkt, wo Sie stehen, loslaufen und alles, was es darunter sieht, alle Dateien, alle Verzeichnisse, alle Links, einfach auslisten. Wird also ein riesen Listing erzeugen von all den Dateien, die Sie im Home-Verzeichnis haben. Ich habe das eingeschränkt, ich habe gesagt, zeigen mir bitte keine Links, zeigen mir bitte keine Verzeichnisse, zeigen mir bitte nicht irgendwas, sondern zeigen mir wirklich regular Files, also richtige Datendateien. Darum Type F. So. Wer jetzt ganz anständig seine Dateinamen baut, das heißt also keinerlei Leerzeichen, Sonderzeichen, sondern wirklich nur Buchstaben, Ziffern etc. da drin hat, der bräuchte dann diese Klausel Print 0 hinten nicht anzusetzen, weil dann wäre gesichert, dass wirklich jedes Wort, also im Prinzip jedes Gebilde, was von Buchstaben und Ziffern oder irgend sowas oder Underscores besteht, dass das dann nur einen Fallnamen darstellt. Aber nun gibt es ja Leute, die schreiben ja die Hälfte des Textes schon in den Dateinamen. Das heißt also, man muss die Datei gar nicht öffnen, man sieht schon im Dateinamen, was es ist, gerade Sekretärinnen neigen zu sowas. Also sie kriegen dann ein Protokoll der letzten Sitzung, der AG, keine Ahnung, das Ding hört gar nicht wieder auf. So, also da können Sie im Namen schon erkennen, was es ist. Und da sind ja Leerzeichen, Umlaute etc. sehr beliebt. Das heißt also, dort sollte man dafür Sorge tragen, dass nicht aus Versehen solche Zeichen das ganze Spielchen durcheinander bringen. Und dafür gibt es diese schöne Option Print 0, die sorgt nämlich dafür, dass nur ein sogenanntes Nullzeichen, was in diesen Zeichen sonst nie vorkommt, als Zeilentrenner agiert. Und nun kann ich das über eine Pipe, deswegen also dieser senkrechte Strich, dem nächsten Kommando zuordnen, das ist das Kommando XArgs. Das Kommando XArgs hat eine wunderbare Eigenschaft. Es liest nämlich von der Standardeingabe, also im Idealfall aus einer Pipe, eine Menge von Dateinamen ein und fügt sie der Reihe nach auf die Kommandozeile ein, die ich dem Kommando übergeben habe, nämlich in dem Fall dem Kommando MD5SUM. Ich erkläre gleich, was das ist. Und damit die beiden gut zusammenspielen können, weil die sind so als Paar gedacht, gibt es dieses Print 0 hier und dieses Minus 0 da. Also wenn man die beiden immer so ansetzt, ist quasi wie ein Idiom, dann passen die auch wirklich zusammen, dann weiß der eine, dass er diese speziellen Zeilen erzeugen soll und der andere weiß, dass er die speziellen Zeilen lesen muss. Also wird XArgs der Reihe nach alle ihre Dateinamen ab diesem bestimmten Punkt einlesen und wird sie diesem Kommando MD5SUM zuleiten und dabei aufpassen, dass die Kommandozeile nicht überläuft. Das heißt also, wenn er merkt, dass so viele Dateinamen kommen, dass er das im MD5SUM gar nicht mehr übergeben kann, weil es die Länge der Kommandozeile sprengen würde, die ist schon relativ lang, aber es kann trotzdem gesprengt werden. Es kann einfach passieren, dass sie zu lang wird, zu viele Argumente dastehen, zu viele Files angegeben sind, dann hört er auf, startet das erste Kommando so, dass es noch reinpasst, sammelt dann die nächsten Namen auf, baut das nächste MD5-Kommando zusammen und startet das dann wieder. Also da wird er der Reihe nach so viel Dateinamen zusammensammeln, dass die Kommandozeile gerade noch ausführbar wird. So. Und dann bekomme ich quasi ein langes Listing von meinen Dateien mit den entsprechenden Prüfsummen. Und diese Prüfsummen sind ja kryptografische Prüfsummen. Das heißt also, die sind eigentlich so konstruiert, dass wenn Sie zwei Dateien haben mit der gleichen Prüfsumme, können Sie mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit sagen, das sind die gleichen Dateien. Definitiv ist es so, wenn die Dateien verschieden sind, wird die Prüfsumme verschieden sein. Also das wird in der Regel so sein. Also so sollten die Sachen konstruiert sein, weil wenn es nämlich nicht so wäre, würden diese Verfahren alle für das Erstellen von digitalen Signaturen nicht so richtig taugen und dafür werden sie eingesetzt. Also gehen wir jetzt davon aus, über eine Prüfsumme, und wenn Ihnen die MD5-Summe nicht gefällt, nehmen Sie eine SHA-256-Summe, also eine bessere Prüfsumme. Das ist ja dann ganz Ihnen überlassen. Sie haben also faktisch eine Anzeige dieser Prüfsummen in der Hand. Jetzt sortiere ich den ganzen Spaß nach diesen Prüfsummen und dann bilde ich Dupletten. Wenn ich nämlich einen sortierten Datenstrom habe, kann ich nämlich relativ leicht über ein Standardkommando Dupletten finden. Das macht dieses Unique möglich. Und das gucken wir uns am besten mal der Reihe nach an. Dann können wir das nämlich sehen, denke ich. Ich nehme also mal diese Kommandozeile geschlossen mit, nehme es auf die Maus und gehe jetzt mal in mein Home-Verzeichnis, gehe vielleicht auch mal zu meinen Linux-Talk-Dateien und da könnte ich jetzt mal von hier aus versuchen rauszufinden, wo gibt es denn Dupletten. Und da hat er mir schon Dupletten ermittelt. So, also das wäre jetzt das Ergebnis. Das heißt also, das, was ich hier irgendwo unter 2015 als Textkonsole HTML verkauft habe, ist quasi eine ganz schlichte und unintelligent erstellte, sprich 1:1 erstellte Kopie von 2016 oder umgedreht, das kann man ja nicht sagen, man weiß ja nicht, was die Kopie und was das Original ist, das sieht man ja nicht. Dann sieht man auch, dass diese beiden Dateien gleich sind, weil sie die gleiche Prüfsumme haben. Man sieht, dass diese beiden die gleichen Prüfsummen haben und man sieht, dass dieses und dieses gleich ist. Also immer anhand dieser Prüfsummen, immer da, wo die Prüfsummen gleich sind, da kann man also sozusagen die Dupletten ermitteln, wenn Sie das so wollen. Jetzt würden wir mal vielleicht eine Stufe zurückgehen, würden wir das Unique erstmal streichen, da sieht das ganze Ding so aus. Da haben wir eben ganz viele solche Prüfsummen auf einmal dastehen, mitunter auch mehrere. Und da jetzt faktisch Dubletten rauszufinden, ist fürs Auge schon etwas schwieriger, oder Rechner kann es. Also wenn das einfach sortiert ist, nach dieser Prüfsumme sortiert ist, kann der halt mit Unique diese Dubletten finden. Und, das vielleicht noch mal kurz gezeigt an dieser Stelle, ich habe dem noch was gesagt. Ich habe dem gesagt, finde bitte alle Dubletten, die du finden kannst, aber bitte nur von den ersten 32 Bytes. Das ist wiederum angepasst auf die MD5-Sum. Die MD5-Sum ist immer 32 Byte lang. Das heißt also, ich will nur die Prüfsum vergleichen, denn dass die Namen verschieden sind, davon gehe ich aus. Es geht ja nur darum, dass sie die Inhalte vergleichen können. Also der Witz ist im Prinzip, ich bilde über alle Dateien, die mich interessieren, von denen ich vielleicht Dubletten finden möchte, die Prüfsumme, sortiere die nach der Prüfsumme durch und finde dann mit Hilfe des Unique-Kommandos die Dubletten anhand der Prüfsumme. Würde ich jetzt anstelle von MD5-Sum zum Beispiel 256-Sum einsetzen, also ein besseres Verfahren, SRA256-Sum, müsste ich mir angucken, wie lang dort die Prüfsumme ist, müsste diese Zahl hier hinten mit dem W anpassen und hätte dann wieder genau denselben Mechanismus. Ist aber erstmal das Prinzip klar, wie man das versuchen könnte zu machen. Gut. Die sind nicht verschieden. Wenn der das so sagt, sollen die nicht verschieden sein. Warten Sie mal. Also, nur der Dateiname.
Das ist klar.
Ja, ja. Sie hätten da vorhin auch wohl noch was von geändert. Ich habe kopiert. Oder ich habe es nur geändert, aber faktisch inhaltlich gleich gelassen. Das kann ich ja machen. Ich kann ja was speichern, kann ja eine Änderung wieder rückgängig machen, dann ist es ein anderes Datum, aber der gleiche Inhalt. Also wenn ich jetzt sozusagen eine Zeile einfüge und die gleiche Zeile ein Stück später wieder lösche, habe ich ja in der Datei eigentlich inhaltlich nichts geändert, aber die Datei sieht natürlich ganz anders aus, weil sie einen anderen Zeitstempel hat und einen anderen Namen hat. Also die sollten gleich sein. Um sowas zu verifizieren, also wenn Sie jetzt sagen, ich traue dem ganzen Frieden trotzdem, ich prüfe es um hin und her, der kann sonst was erzählen. Da müsst, bitte? Da können wir einen Diff machen oder wir können einen CMP machen. Die beiden Methoden hätten wir. Wenn wir 1:1 binär vergleichen, also Byte für Byte sozusagen, würde man ein Kommando hinschreiben, das heißt CMP wie Compare. Und da würde ich jetzt dem mal die beiden Dateien hinterher werfen. Und da sagt er nichts. Und wenn er nichts sagt, no news, good news. In Ordnung. Und ich könnte jetzt das austauschen. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich kopiere mir, also hole mir die Kommandozeile zurück und editiere das. Der geneigte Shell-Nutzer könnte jetzt auch Folgendes machen. Der könnte auch hinschreiben, Dach CMP, Dach Diff. Das bedeutet, schnapp dir die letzte Zeile, weil ganz oft bezieht man sich ja auf das letzte Kommando, wenn man interaktiv editiert. Schnapp dir die letzte Zeile und tausche dort CMP gegen Diff. Und da fügt er uns tatsächlich die Zeile neu zusammen. Und führt das Diff aus und auch das Diff meldet nichts. Also diese Dachnotation stammt aus der alten C-Shell, diesen Name tauchte vor uns schon mal auf, als eine dieser Familien. Da hat man sich überlegt, dass man sich sozusagen die Kommandos merkt, die man schon ausgeführt hat und dass man auf das letzte Kommando modifizierend zugreifen kann, dass man sagen kann, bitte vom letzten Kommando den Teil durch was anderes austauschen und dann einfach nochmal ausführen. So können Sie also jederzeit relativ schnell mal mit dem Kommando was probieren, können all den Rest der Kommandozeile sozusagen belassen, tauschen vorne einfach nur über diese Konstruktion den Namen aus und fertig ist es. Wem das zu dusselig erscheint, ist ja kein Problem, drückt er halt die Cursor-Taste, springt von mir aus mit der Pose-1-Taste nach vorn, geht von mir aus mit dem Cursor nach rechts sogar mal, löscht hier noch ein bisschen umher und schreibt jetzt hier wieder CMP hin. Also das ist jetzt eine Frage, ob Sie sich mit sowas anfreuen können. Das ist alles ein Angebot, das ist ja alles kein Muss. Ich wollte es ja nur gesagt haben, der klassische History-Mechanismus der C-Shell ist eben mit solchen Notationen beseelt gewesen. Also man könnte sowas machen. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, ob unser Skript mal irgendwann gewirkt hat. Wenn nicht, haben wir einen Fehler gemacht. Ich will das keinesfalls auf Sie schieben. Ich habe das Ding gebaut, also bin ich dafür zuständig, keine Frage. So, das Skript ist noch so, wie es ist. Ist also noch da. Und jetzt gucken wir mal. Nee, es hat irgendwie nicht funktioniert, also scheint da ein kleiner Fehler drin zu sein in unserem. Aber eigentlich sollte es so sein, dass er, also wenn Sie diesen Cronjob so formulieren, er aller Minuten dieses Ding ausführt und dann Ihnen im Prinzip die Datei fortschreibt. Es wäre fast ein Wunder gewesen, wenn so eine Sache auf dem ersten Hieb funktioniert. Das ist also, wenn ich Cronjobs schreibe oder was, dann muss ich auch eine Weile debuggen, bis das dann geht. Also da baut man sich halt irgendwas hin. Bitte was? Den Cron hatte ich schon neu gestartet, genau. Da muss ich. Ja, vielleicht geht es nicht aus Temp, möglicherweise, ja. Müsste man einfach suchen jetzt da rein, warum es jetzt nicht gegangen ist. Aber die Grundidee, also das Konzept an sich funktioniert schon so. Was Sie machen können, Sie können das auch unter einem eigenen Account irgendwie verkaufen, das geht. Man kann da irgendwie mit Contab und hin und her mit solchen Kommandos operieren. Muss ich ehrlich sagen, mache ich aber jetzt natürlich für meinen Account nicht, sondern ich bin als Admin für Maschinen zuständig und bin natürlich darauf angewiesen, dass die Maschinen nachts irgendetwas tun, dass die neueste Version von dem und dem Angebot herunterladen, aufbereiten, eine Datenbank befüllen oder ähnliche Dinge tun. Und da wäre es ja Quatsch, wenn ich das sozusagen mit meinem eigenen Account mache. Also das macht man dann halt in der Regel als Admin und ich hinterlege die dann eben typischerweise unter EC-Cron-D. Also das ist so der normale Weg. Und wenn Sie es zu Hause machen mit Ihrem Rechner, haben Sie ja die Chance, sind Sie Admin. Nur hier auf den Maschinen halt bei uns im Pool wäre es schlecht, wenn es jeder wäre, weil dann hätten wir wahrscheinlich überhaupt keine Maschinen mehr in der Hand, sondern nur noch irgendwie Wildwuchs. Also deshalb müssen wir das halt schon ein bisschen beschränken oder versuchen es halt zumindest. Gut, noch Fragen irgendwo.
Na, wir haben jetzt die doppelten Dateien und jetzt geht es darum, da die miteinander zu verlinken.
Ah, verlinken wollten Sie noch, genau. Dann gehe ich wieder in meinen Ordner. Von mir aus für 2016. Ich bin sogar faul, ich sage einfach Stern 16, weil vorne das 20 muss ich nicht schreiben. Also wenn ich jetzt irgendwo Dateinamen habe, die irgendwie auf 16 enden, kann ich das mit einem Sternchen sozusagen vorneweg so eine Maske bilden. So bin ich jetzt auch da drin. Und jetzt könnte ich sagen, angenommen, ich möchte hier gerne auf das nochmal einen Link haben, auf den jetzt zum Beispiel, oder wollen Sie einen anderen haben?
Am liebsten hätte ich es nacheinander. Also in dem Skript, was Sie vorhin hatten. Ne?
Ich finde okay.
Jetzt erstmal die doppelten Dateien, die habe ich hier aufgelistet, und dann schiebe ich jetzt daher. Der soll einfach von der ersten zum nächsten einen Link machen.
Naja, aber dann müssen Sie den Link ja irgendwie benennen. Also nehmen wir jetzt mal an, Sie haben jetzt diese beiden Dinge hier. Textkonsole HTML von 2015 und 16. Wie wollen Sie jetzt den Link legen? Von wo nach wo soll jetzt was zeigen? Oder Sie wollen jetzt, ach so, ich verstehe Sie jetzt, Sie wollen im Prinzip den von 2015 quasi als Datei eliminieren, verstehe ich das so richtig, und wollen dafür lieber einen symbolischen Link legen zu dem Fall von 16? Oder wie? Das ist eine gute Frage. Ja, ich meine, das kann man natürlich an der Stelle machen, wenn man sagt, ich habe jetzt einen zentralen Bilderpool. Ich habe also Images, die ich immer wieder auf Webseiten einblenden will. Dann wäre es Quatsch, für 20 Webseiten 20 Mal die Bilder vorzuhalten, weil das nimmt ja Speicherplatz in Anspruch.
Also ganz oft ist ja das Problem, dass die Dateinamen einfach nur unterschiedlich sind, warum auch immer.
Ja.
Aber gerade bei Bildern, man würde so
sagen, ja.
Inhaltlich sind die halt identisch.
Genau, vielleicht kann ich es dann nochmal an dem Beispiel zeigen. Dann hören wir vielleicht auch auf, weil die Zeit rum ist. Ich nehme mal jetzt von 2015 mal ein Bild und nehmen das Ganze mal von 2016. Vielleicht ist es das, was Sie meinen. Ich versuche es mal. Genau. Das sind nämlich zum Beispiel schon symbolische Links, weil das in all diesen Folien sozusagen das gleiche Bild ist. Also habe ich im Prinzip einen Ordner gemacht, der heißt Images. Da habe ich nämlich genau mit diesem Tool vorneweg die Dubletten gesucht, jetzt vor ein paar Tagen. Und habe dann im Prinzip die durchverlinkt. Also vielleicht ist das, was Sie meinen. Also dass Sie jetzt sagen würden, wenn ich jetzt einen neuen Ordner hätte, ich nenne den jetzt einfach mal neu, so, mach den neu, geh da rein und möchte auch dort einen solchen Link anlegen, dann müsste ich eben hinschreiben, ich möchte gerne einen symbolischen Link. Letztes Kommando, der Björn steht schon auf, ich habe das Signal erkannt. FE-1PNG und damit haben Sie das in dem neuen Ordner drin liegen. Sie haben also auch hier diesen Namen ausgebildet, aber eigentlich ist es nur ein symbolischer Link, der braucht nur ein paar wenige Bytes. Und de facto wird irgendwo auf dieses Bild verwiesen. Also so könnten Sie das organisieren. Also das müssten Sie dann irgendwie sicherlich händisch machen, beziehungsweise eben dann nochmal ein Skript schreiben, wo die einzelnen LN-Befehle drinstehen. Aber das Prinzip erstmal klar, wie man es tun könnte. Gut. Dann wäre die Zeit rum. Dann danke ich Ihnen für das Zuhören, dürfen aber gerne natürlich noch Fragen stellen.
Ja, wir können noch ein, zwei Fragen öffentlich machen und danach im Anschluss vielleicht draußen mit dem Herrn Trapp noch.
Da ist mir zu umständlich. Es ist immer ein bisschen zu kryptisch, die Syntax. Also Sie können das nicht auch mit Exec machen, natürlich, klar, freilich. Ja, kann man sicherlich machen. Ja, ist eine gute Idee. Natürlich kann man auch Exec benutzen. Klar, man kann dem Feind selber gleich sagen, was er mit den einzelnen Einträgen anstellen soll. Ist richtig, ja, klar. Die bekomme ich in den Prompt, weil ich... Ja, die Frage war, wie bekomme ich meine Kommandonummer in den Prompt? Die bekomme ich in den Prompt durch irgendeine seltsame Notation für die Variable PS1. Also die Shell hat eine Variable, die nennt sich PS1, ist der primäre Prompt. Und da kann man durch diverse Escape-Sequenzen oder durch irgendwelche, sagen wir mal, esoterischen Notationen, kann man die hineinbuxieren. Und wenn Sie das genau wissen wollen, und wenn ich es genau wissen will, weil ich aus dem Kopf kann ich es auch nicht sagen, dann könnten wir gemeinsam in Folgendes schauen. Wir gehen mal auf die Homepage der Uni, Moment. Wenn Sie jetzt schauen, unter tilde HOT, also unter meinem schon mehrfach erwähnten Kennzeichen, gibt es hier was heißt Unix Linux Werkzeugkasten, da gibt es was zur Shell und da gibt es irgendwo die Möglichkeit, flexible Prompt-Anpassung. Und da habe ich die ganzen Sachen mal beschrieben und kommentiert dargestellt. Das heißt also, wenn Sie sich hier durchhangeln und das mal lesen, werden Sie am Ende, hoffe ich, die Frage beantwortet bekommen, weil ich müsste auch nachgucken. Weil das sind so Sachen, die schreibt man ja auch deshalb mal in eine Webseite, dass man sie selber nachgucken kann, weil die merkt sich ja niemand. Es ist irgendeins von diesen, keine Ahnung, bewirkt dann genau das. Ich habe da eine Weile gesucht aus dem Handbuch und habe mir das irgendwie zusammengestellt. Also die Lösung ist, PS1 zu setzen. Damit ich weiß schon, wie viele Kommandos ich eigentlich ausgeführt habe, beziehungsweise wenn ich mir die vielleicht irgendwie gemerkt habe, könnte ich sogar auf diese Nummer jederzeit Bezug nehmen. Das könnte ich noch kurz zeigen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, das Kommando 27, was hier steht, hieß irgendwie LLS oder irgendwie das hier unten, das hieß 25, hieß Make Dir, dann könnte ich das mit einem Ausrufezeichen unter 25 einfach nochmal wiederholen. Ich kann also jederzeit auf diese Nummern unter anderem, eine der Angebote oder eins der Angebote, das man hat, kann man über die Nummer mit einem Ausrufezeichen wieder Bezug nehmen und kann das einfach nochmal ausführen. Also dazu ist so eine Geschichte gut.
Und wer das jetzt hier nicht in seinen Prompt einbaut, der kann das auch über den History-Befehl anschauen.
Genau.
Und die letzte Frage war auch deswegen sehr spannend, weil das ja hier um die Umgebungsvariable PS1 geht. Und darum geht es dann auch im nächsten Vortrag von Martin Neitzel um Umgebungsvariablen. Und ich denke...
In dem Fall ist es sogar eine Shell-Variable. Das ist ein esoterischer Unterschied, ob nun, aber sei es drum, also ja. Also man kann über solche Variablen die Arbeit der Shell steuern, mit anderen Worten. Und ansonsten, wenn Sie im Nachhinein noch Fragen haben, dann jederzeit gern. Ich bin immer gern bereit, per E-Mail schreiben mir heute manchmal noch Leute, die gesagt haben, vor 3 Jahren war ich doch in deinem Kurs sowieso und wollte jetzt das machen, jederzeit gern. Also wenn ich es irgendwie kann und wenn ich es zeitlich ermöglichen kann, antworte ich Ihnen auch. Also können Sie jederzeit gerne im Nachhinein machen. Gut, ja. Dankeschön.
Also vielen Dank, in 5 Minuten geht's weiter.